Jetzt kommt die Vorteile. Jetzt ist er vorn mit drin und sorgt natürlich da auch für Verwirrung. Und er macht sich direkt auf den Weg und wird da für Wirbel sorgen.
Ecke kommt, Kopfball da, Marinas!
Weiter geht's, Halstenberg auf Forsberg, der vorm 16er. Täuscht den Schuss an den Berg mit, der auf der rechten Seite in den 16er hinein. Berg, Flanke in die Mitte! Oh!
Ja, da sind wir wieder. Die unverkennbare Melodie. Unsere Stammhörer haben es erkannt. Der Podcast for Fans ist wieder zurück. Jetzt zum vierten Mal. Heute ist der 14.10.2019. Und mit mir am Tisch, jetzt sind wir wieder in der Urbesetzung, kann man sagen. Also drei Leute plus ein for Fans. Außerdem haben wir noch den Robert hier, den Mann für die Technik, der dafür sorgt, dass ihr uns so gut hören könnt, wie zum Beispiel unseren Gastgeber. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Hallo.
So, das letzte Mal noch Spitzenreiter, Spitzenreiter. Hey, 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 was ist los?
Es wurde mir verwehrt. Ich bin tief traurig, ich bin ebenfalls tief traurig, dass wir nicht letzte Woche aufgenommen haben, hätte ich hier mit Derby-Sieger eröffnet.
Ja, aber nur, weil du Chemie Leipzig-Fan bist.
Tief im Herzen.
Ja, ja, ja. Außerdem haben wir hier am Tisch noch den...
Den Daniel, einen wunderschönen guten Abend.
Hallo Daniel, dich frage ich immer am liebsten, willst du noch was zu dir sagen, damit die Leute dich ein bisschen kennenlernen? Die letzten Male hast du ja noch ein bisschen wenig von dir preisgegeben. Wir haben immer gesagt, da kommt noch was, da kommt noch was. Jetzt könnte mal was kommen. Was machst du zum Beispiel nachmittags?
Da arbeite ich in der Regel.
Ja, das ist aufregend. Mehr dazu nächstes Mal wieder. Außerdem haben wir noch hier den Mann, der auf Twitter aus LE heißt. Ich habe ihn jetzt gefunden. Ich habe mich mal angemeldet bei Twitter. Ich komme nicht klar, aber ihn habe ich gefunden. Herzlich willkommen, Robert.
Du kannst auch Lass zu mir sagen, Martin.
Richtig. Das ist gerade aus und Robert. Ich sehe dich nicht durch das Mikro. Hallo, Lars.
Hallo, Martin.
So, wir sind im Grunde alle beisammen. Ich fange jetzt noch mal kurz an, den Leuten, die uns vielleicht zum ersten Mal hören, kurz zu sagen, was genau wir machen. Wir sind der Podcast von rb-fans.de. Wir reden über RB Leipzig und alles, was damit zu tun hat. Und kontaktieren könnt ihr uns über redaktion@rb-fans.de. Über Twitter sind wir bei @rb-fans. Bei Facebook heißen wir rbfans.le. Und bei Instagram rb-fans.de. Und im Forum sind dabei der rote Brauseblocker, dann DabDab, das warst du, ne?
Ganz genau.
Ja, also auch da kann man die Leute hier kontaktieren und natürlich gerne auch hören. So.
Machst du Werbung für den Rote Brauseblogger?
Wir müssen eine Korrektur machen. Ich bin nicht der Rote Brauseblogger.
Hier auf einem Zettel steht Roter Brause. Roter Brause. Was habe ich Rote Brauseblogger gesagt?
Ja, aber schöne Grüße gehen raus zu Matthias Kiesling.
Absolut. Wenn man an dieser Stelle auch mal grüßen, macht einen tollen Job. Roter Brauser heißt du natürlich.
Ja, abgekupfert.
Abgekupfert, ja. Ich setze jetzt mal die Kopfhörer wieder ab, Robert, weil ich höre überhaupt nichts. Wir werden jetzt ganz kurz einen Überblick machen, was euch erwartet bei diesem vierten Podcast. Wir werden einen Rückblick machen auf die Spiele, die hinter uns lagen seit dem letzten Podcast. Also wer da nochmal wissen will, welche davor waren, der hört einfach nochmal den dritten Podcast an und steigt dann jetzt wieder ein beim vierten. Da ist nämlich Leverkusen, Lyon, Schalke, Bremen, Benfica, Bayern. Alles, über das wir reden werden. Was vor und hinter uns liegt, die Zusammenfassung natürlich. Dann geht's weiter mit einem Blick auf die Frauen, die Junioren und einen Schnitt, was die Liga angeht. Werden wir auch noch machen, Ausblick auf die Länderspiele. Es erwartet euch also sehr, sehr viel. Wir haben lange gewartet, wir haben volle Zettel hier und wir werden jetzt einsteigen. Und natürlich sind auf dem Tisch auch wieder Getränke, damit unsere Kehlen gut benetzt sind. Und habt ihr alle was? Ja, ne?
Wir sind sehr gut versorgt, danke.
Ja, sehr gut versorgt, sehr gut. Dann trinke ich jetzt auch mal einen Schluck und du darfst direkt anfangen.
Dann fangen wir gleich mal an mit dem aktuellsten Spiel. Das war das Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen. Da hatte RB im Laufe des Spiels einige hochkarätige Chancen. Es reichte aber am Ende nur für ein Tor. Und Leverkusen war auch nicht ganz untätig und hatte auch ein paar Chancen und machte davon eine rein. Und so ging das am Ende 1-1 aus. Das war... Es war ein sehr abwechslungsreiches Spiel, was häufig hin und her ging, auch mit einigen Ballverlusten auf beiden Seiten. Und RB hat es schon geschafft, besser zu kontern. Allerdings war es auch so, direkt nach dem Spiel habe ich so mitbekommen auf Social Media, dass die Rede davon war, dass RB da hätte 4-5 Tore machen müssen. Und in meiner Einschätzung war es aber so, dass da die Chancenqualität ein bisschen überschätzt wurde und man auch nicht vergessen darf, dass Leverkusen eben auch zwei zumindest hochkarätige Angriffe hatte, sodass das 1-1 am Ende schon etwas verdient war.
Genau, wollte ich gerade sagen. Also du sagst, das Unentschieden ist absolut gerechtfertigt gewesen.
Es war ein bisschen unglücklich. RB hätte schon zwei Tore machen können, aber es war jetzt nicht so, wie ich es mitbekommen habe, dass viele Leute haben gesagt, es hätte irgendwie 4-1 ausgehen sollen.
Ja, es war im Endeffekt ein Spiegelbild unseres Spiels gegen Bayern, ne? Wo Bayern quasi in der ersten Halbzeit das Ding klar machen muss mit 3-4-0. Das hätten wir in Leverkusen ja eigentlich auch machen müssen. Und dann wären die aus der Kabine gekommen, Leverkusen, und dann wäre das Ding durch gewesen, so ungefähr.
Ne? Sehe ich nicht so. Okay. Bei dem Leverkusen-Spiel haben wir in der ersten Halbzeit, glaube ich, 4 Riesenchancen. 2-mal Kunja, 2-mal Werner. Bei dem Bayern-Spiel hat Lewandowski die eine Chance, die er macht. Und so richtig hochkarätige Chancen, dann gibt es, glaube ich, nochmal einen Lewandowski-Kopfball, wo Gulaschi irgendwie einen schlechten Abschlag macht. Aber die 100%igen Chancen hatte Bayern nicht. Die hatten halt 80% Ballbesitz, volle Spielkontrolle. Aber mehr als 2 Tore wären da realistisch nicht drin. Und bei uns waren realistisch 3,
wenn nicht sogar 4 drin.
Ja.
Genau, kommt gleich. Wir können vielleicht nochmal die Statistik des Spiels Leverkusen-Leipzig einbringen. Torschüsse gab es 12 von Leverkusen, 14 von Leipzig. Also belegt ja deine Theorie auch, dass es relativ ausgeglichen war. Schüsse aufs Tor allerdings hatte Leipzig ein paar mehr, nämlich 2 hatte Leverkusen, 6 hatte Leipzig. Die Passquote hatte Leverkusen mehr, nämlich 87,9, Leipzig 77,1. Zweikampfquote war auch ein bisschen mehr auf Seiten der Leverkusener mit 51,6, bei Leipzig 48,4. Und beim Ballbesitz, und das jetzt ist ein bisschen überraschend für mich, der das Spiel nicht verfolgt hat, Leverkusen hat 61,1 und Leipzig 38,9.
Naja, überraschend ist das nicht. Das ist eigentlich der gnadenlose Bosch-Fußball von Leverkusen. Und das war zu erwarten, dass die 61% haben, also über 60%, und dass die auch über 120 Kilometer laufen, die Leverkusener. Das war eigentlich genauso zu erwarten.
Also ich bin ja immer nicht mehr so ein Fan von dem Ballbesitz. Guardiola hat ja damals gesagt, Ballbesitz ist gut, weil wenn wir den Ball haben, kann der Gegner kein Tor machen. Aber mal ganz oft ist es so, jetzt in dem Fall vielleicht gar nicht so speziell, aber grundsätzlich haben die Leute den Ball und schieben den nach links, schieben den nach rechts und bam, bam, bam. Und dann hast du eben eine Mannschaft...
vertikal.
Ja, also dieses schnelle Überbrücken und Ball erobern und aufs Tor ziehen, wie es RB ja eigentlich auch gerne machen will, spiegelt sich dann eben selten wieder im Ballbesitz.
Wobei das also beim Ballbesitz muss man auch unterscheiden. Ballbesitz an sich ist eine sehr brotlose Kunst. Das ist völlig richtig. Allerdings ist es tatsächlich so, entscheidend ist, wo der Ballbesitz stattfindet. Und da ist es auch das erklärte Ziel der Ballbesitz-Fetischisten wie Guardiola, dass man den Ballbesitz im letzten, im gegnerischen Drittel hat. Und vor 2 Jahren gab es mal eine Statistik aus der Premier League, wo ja Guardiola den Verein Manchester City managt. Und da war es so, da wurde gemessen, wie schnell Angriffe im letzten Drittel vorgetragen werden. Und da waren ganz vorne dabei einige Kontermannschaften und da war ganz an der Spitze eben trotzdem Man City, weil sie auch bei viel Ballbesitz es trotzdem schaffen, ihre Angriffe dann im letzten Drittel sehr schnell vorzutragen. Und dieser Ballbesitz, den Guardiola pflegt, ist eben auch eine Absicherung dagegen, dass der Gegner schnell angreifen kann. Das darf man nicht vergessen. Also da steckt schon Wahrheit drin. Wenn man einen Ball hat, kann der Gegner kein Tor schießen. Das klingt banal, aber und das Entscheidende ist dann halt, wie man das, wie man da die Balance findet. Ob man zum einen selber eben den Ballbesitz wirklich tief in der gegnerischen Hälfte hat und zum anderen, wie man bei Ballverlust reagiert, ob man gut ins Gegenpressing kommt, ob die Restfeldverteidigung stimmt. Und das ist dann die Kunst im Ballbesitz.
Absolut. Das nächste Spiel, über das wir sprechen, Lars?
Naja, ich wollte noch einen kleinen Funfact sagen.
Gerne, Funfact. Gerne, ich liebe Funfacts.
Dass die Leverkusen-Fans, die müssen eigentlich einen extra Aufschlag zahlen für Spiel, wenn RB Leipzig zu Gast ist, weil die bekommen immer Tor des Monats zu sehen.
Oh,
Voriges Jahr war es Matthäus Cunha mit dem Trick, wo er das Tor geschossen hat, zum 4-2, glaube ich. Und diesmal war es Christopher Nkungu, der den Ball so elegant mitnimmt und über den Leverkusen-Torwart einschiebt. Also das ist eigentlich für mich auch schon wieder ein Tor des Monats. Also,
war auch wunderschön, ja.
Lohnt sich für Leverkusener Fans, wenn Leipzig zu Gast ist, ins Stadion zu gehen.
Die haben auch aber in ihrem eigenen Stadion noch nie gegen uns gewonnen, glaube ich. Also das mindert den Spaß dann, glaube ich, ein bisschen aus Leverkusener Sicht.
Ja, aber meinst du reichlich Tore zu sehen?
Den neutralen Zuschauer freut es
mich. Na, können die aus Düsseldorf oder aus Köln können dann rüberkommen.
Ja, jetzt sind wir bei Leipzig gegen Lyon. Gegen Lyon. Und zwar ging das 0-2 aus. Lyon hat gewonnen aus meiner Sicht. Ich habe das Spiel im Halbschlaf gesehen, das ein bisschen kann ich jetzt mitreden. Aus meiner Sicht zu unnötig. Die haben das Spiel hergegeben. Die zwei Tore waren absolut vermeidbar. Und unentschieden wäre auf jeden Fall mindestens drin gewesen.
Das sehe ich ganz genauso. Ich meine, Lyon ist unsere Partnerstadt.
Ja, kein Grund, was zu schenken. Ja,
da gibt man normalerweise gern Geschenke, aber im Fußball hat es eigentlich nichts zu suchen. Ja, und die Geschenke waren, das erste war, wo Konaté den Ball verliert, kurz vorm Strafraum. Und es war auch kein Abseits, weil Konaté den Fuß so ausgestreckt hat. Das war genau die kalibrierte Linie. Nimmt natürlich so einen Stürmer wie Depay gnadenlos an zum 1-0. Und das 2-0 geht natürlich auch auf die Kappe von Mukiele, der nicht weiß, dass hinter seinem Rücken noch ein Stürmer ist und zum 0-2 verendet. Ha?
Da habe ich Nagelsmann als Lippenleser entziffern können. Er sagte, was macht der denn? Also deutlicher konnte man das nonverbal nicht kommunizieren. Das hat, glaube ich, jeder mitgekriegt, was er da gemeint hat. Und er hatte auch recht, er hatte recht. Was hat er denn da gemacht? Kannst du dir erklären, wie man zwei solche Fehler in einem solch wichtigen Spiel macht? Sind das die Nerven?
Weiß ich nicht. Vielleicht wollten sie sich besonders ins Schaufenster stellen, Konaté und Mukiele.
Ist ihnen gelungen, aber frag nicht, welcher Laden.
Gegen französische Mannschaft ging, um da auch ein bisschen ins Mittelpunkt der französischen Zuschauer mal zu geraten. Das 1-0 habe ich jetzt gar nicht mehr so genau vor Augen. Das 2-0 war ja dieser Dreher von Mukiele, der einfach schön für die Galerie
das
ist.
Da spielen sich Upamecano und Konaté den Ball zu, aber irgendwie vertändeln sie den. Und in dem Moment, wo Konaté den noch klären will und kann, springt der Ball so unglücklich nach Richtung Gulaschi, dass dann der Franzose eher am Ball war.
Das sah auf jeden Fall sehr komisch aus.
Nein. Ja, es war... Es war vor allem für mich so verstörend, dass man sich da zweimal so blöd angestellt hat, weil Lyon bisher in der Liga kein hohes Pressing betrieben hat. Die haben seit Saisonbeginn hatten die einen neuen Trainer, der wurde jetzt gefeuert übrigens.
Ach doch noch, ich dachte, er hat sich durch das Spiel gegen RB wieder fest.
Nein, hat er nicht.
Ah. Ja, vielleicht und kommt er zum Rückspiel, wenn wir in Lyon spielen, kommt er vielleicht als Trainer wieder, so als Glücksbringer.
Aha, das glaube ich nicht. Ich glaube, der hat erstmal die Nase voll.
Ja, der Punkt ist, Lyon betreibt tatsächlich in der Liga kein hohes Pressing und das haben sie gegen uns auch nicht gemacht. Es gab ein paar Szenen, wo wir einen Angriff von Lyon gut verteidigt hatten, haben ihnen den Ball abgenommen und dann gingen sie eben nicht etwa ins Pressing, sondern dann trabten die Stürmer zurück Richtung Mittellinie und ließen die Innenverteidiger unbehelligt den Ball haben. Und dann war es aber eben so, dass sie situativ trotzdem selten gepresst haben und dann ist es halt richtig blöd, dass man sich da zweimal so doof anstellt und in diesen ganz wenigen Gelegenheiten, wo man unter Druck steht, tatsächlich auch den Ball verliert. Und da weiß ich nicht richtig, wie ich das einschätzen soll. Auf der einen Seite kann man sagen, es war halt Pech. Normalerweise können unsere Jungs besser mit solchen Pressing-Situationen umgehen, weil eben es genau das ist, was Nagelsmann trainieren lässt. In beide Richtungen, also dass man das selber betreibt und dass man damit auch umgehen kann unter gegnerischem Druck. Und dass wir das besser können, haben wir in Leverkusen bewiesen, die viel, viel mehr pressen und viel höher pressen, als Lyon das macht. Zum Zweiten kann es aber schon sein, dass man sich da ein bisschen hat einlullen lassen und dachte, naja, man hat seine Ruhe von den gegnerischen Stürmern und in den wenigen Malen, wo man dann plötzlich angelaufen wurde, ging es schief.
Also, interessant ist ja eigentlich auch, denn der Timo Werner hatte ja eigentlich zwei Großchancen. Die eine war eben dieses typische RB-Fußball, wo der Ball rüber zu Klostermann kommt, er schafft in die Mitte und er braucht ihn nur einschieben. Das ist eigentlich so eine typische RB-DNA. Na, den macht er auch normalerweise. Ne? Und dann hast du eben dann die andere Großchance, wo Werner sich den Ball so vorlegt und alleine das Tor zuläuft, alleine auf den Torwart. Und dann macht es im Kopf, was ja, mache ich? Gehe ich vorbei, oben, unten, links, rechts? Und in dem Moment ist schon alles vorbei.
Das hat er ja mehrfach gehabt, also auch in dem anderen Spiel da noch gegen wen was? Schalke, Bayern, irgendwo, also nochmal alleine auf dem Torwart zugelaufen. Leverkusen, ja. Aber es ist erstaunlich, was geht da im Kopf vor? Wenn du jetzt auf dem Torwart zuläufst, was würdest du denken? Von der Mittellinie an, nur noch den Torwart vor dir, du hast die Gegenspieler am Rücken.
40.000 im Stadion.
40.000 im Stadion, Druck, 90. Minute, du kannst es 1-0 schießen. Was geht dir da durch den Kopf?
Du kennst meine Zeit von der Mittellinie bis zum Strafraumgrenze nicht.
Gut, du hast wahrscheinlich sehr viel Zeit, dir Gedanken zu machen, aber grundsätzlich, ja, was würde dir
so... Ich habe sehr viele Gegenspieler, die dann an mir dran sind.
Vergiss das einfach mal. Stell dir nur mal, ich will nur mal wissen, was so dir jetzt in dem Fall durch den Kopf gehen würde, um das ein bisschen nachzuvollziehen. Würdest du dir überlegen, schieße ich ihn links rein, schieße ich ihn rechts rein, lupfe ich ihn? Oder denkst du gar nicht nach und denkst dir nur schnell, 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 schnell? Gut, du bist vielleicht auch der völlig falsche Ansprechpartner.
Ich bin gar kein Stürmer gewesen in meiner Zeit. Nee, bei Timo Werner frage ich mich einfach, der hat so eine Wahnsinns-Endgeschwindigkeit. Der muss aus meiner Sicht jeden Torhüter überlaufen können, weil der Torhüter steht dann irgendwo auf dem Elfmeterpunkt, um die Winkel zu verkürzen. Und wenn er sich den dann auf 5 Meter beilegt, hat er immer noch 6 Meter quasi, wo er dann noch einen ordentlichen Winkel hat, um den Ball zu versenken. Also wenn ich die Geschwindigkeit eines Timo Werner hätte, und der ist ja nicht ganz techniklos, er kann das ja schon ein bisschen einschätzen, wie weit er sich den Ball vorlegt, würde ich immer versuchen, den Torhüter zu umspielen und dann das sichere Tor zu machen. Und er kann mit rechts schießen, er kann mit links schießen. Es ist jetzt nicht so, dass er nur eine Richtung da wählen kann. Ja.
Wobei der Lupfer nicht die schlechteste Lösung war, weil wenn er am Torwart unten vorbei will, dann macht sich der Torwart halt breit und dann muss man schon gut treffen. Bei einem Lupfer muss das Ding irgendwie nur nochmal sich unter die Latte senken. Das hat es leider nicht gemacht, aber das war jetzt nicht die schlechteste Lösung. Man muss auch sehen, das war noch auch der Eindruck, den ich schon vom Leverkusen-Spiel hatte. Häufig wird die eigene Chancenqualität überschätzt. Also das war eben keine hundertprozentige. Man sagt, der muss den machen, aber das gibt's eben durchaus, dass der Torwart den mal hält, dass er noch einen Ball vertändelt, weil er ihn sich zu weit vorlegt und eben auch, dass er mal schießt oder lupft und das Ding vorbeigeht. Das passiert. Das sollte nicht häufig passieren, aber das passiert ihm auch nicht häufig. In der Regel trifft Timo Werner schon gut.
Es war jetzt in der Häufung natürlich ein bisschen komprimiert, aber letztlich ist über so eine Saison gesehen natürlich das alles nur eine Phase.
Es ist eben auch Varianz dabei und so gut, wie es am Anfang lief, wo er... ich weiß nicht, aller drei, aller vier Schüsse ein Tor gemacht hat, das ist eben nicht nachhaltig. Das hältst du nicht eine Saison lang durch. Und das darf man dann nicht als Maßstab nehmen. Und jetzt ist er so auf einem Niveau, wo es sich einpegelt.
Hm. Hat Nagelsmann eigentlich gelbe Karte bekommen? War das das Lyon-Spiel?
Ja, das war in Lyon.
Für was?
Ah nee, da hat doch hier der Füße hat rot bekommen.
Ja, aber erst hat Nagelsmann gelb, das weiß ich noch, weil er wurde verwarnt und dann bei dem nächsten Ding stand er nur an der Seitenlinie und hat sich hingestellt und hat irgendwie nur so gemacht, die Arme nach hinten, und das hat der Schiedsrichter schon wieder gewertet als Einmischen ins Spiel und hat ihm dann gelb gegeben, und danach waren sie clever. Das ist nämlich so eine Sache bei dieser gelben Liga, gelben Karte für die Trainer. Früher war es so, du hast den Trainer ermahnt und hat gesagt, wenn hier irgendwas passiert auf deiner Bank, fliegst du runter. Jetzt kannst du deinen Physio schicken, du kannst einen Auswechselspieler schicken, du kannst jeden schicken, der sich aufregt. Und in dem Fall war es ja auch so, ich weiß nicht, ob er geschickt wurde, aber er hat dann die rote Karte, was dann, glaube ich, bekommen, oder? Der weggeflogen ist, der Physio.
Einer ist auf jeden Fall weg von der Bank.
Ja, der Physio.
Der Physio. Hat er jetzt Sperre bekommen?
Das war der ist definitiv fürs Spiel in St. Petersburg gesperrt.
Aber Physio, du brauchst doch einen Physio,
oder? Naja... das sind dann so, ich sag jetzt mal, ohne dass es abwertend klingen soll, sind dann die Bauernopfer. Wie Martin es schon gesagt hat, der Trainer hält sich dann zurück und dann macht ein anderer von der Bank bisschen Stunk und dann sitzt man halt die 2 Spiele Sperre aus, die es dann gibt.
Ich habe übrigens noch eine schöne Sache gesehen. Ich war jetzt gegen Schalke, zu dem Spiel, wenn wir gleich kommen, war ich im Stadion und habe gesehen natürlich, wie es üblich ist in der Liga, die schicken immer einen hoch auf die Tribüne mit Headset, der das Ganze von oben beobachtet und dann eben runter sagt, pass auf, von oben sehe ich das hier hinten links, der zieht nicht mit oder was weiß ich.
Genau, der bei RB unten ist, mit dem Headset sitzt und mitkriegt, das ist der Robert Klaus. Und der da oben auf der Tribüne sitzt, das ist ein ehemaliger von Schalke, ich weiß den Namen aber gerade nicht.
Ach so, das ist echt Zufall. Jedenfalls wollte ich nur sagen, dass ich jetzt bei einem Spiel, ich weiß leider nicht mehr welches Spiel es war, habe ich gesehen, dass die Trainer das Live-Bild auf einem Tablet oder irgendwas von dem Spiel selber auf der Bank hatten. Das heißt, es ist eigentlich komplett unnötig, jemanden hochzuschicken, wenn das Spiel live übertragen wird, Sky anmachst auf der Bank und einfach mal...
Naja, du hast schon einen anderen Einblick, einen anderen taktischen Einblick.
Ja, aber du siehst es ja permanent auch von oben. Das ist natürlich ein Potenzial.
Aber es gibt dann noch ein anderes Argument. Das habe ich letztes im Rasenfunk gehört. Da war es der Trainer von Mainz gesperrt worden. Na, jetzt nehmen wir an, der geht oben in den VIP-Raum. Ne? Na, ist gesperrt, sitzt nicht auf der Tribüne, im VIP-Raum. Ja, mein Gott, da setzt sich ein Kopfhörer auf, ne, und sieht das Spiel und kommuniziert mit der Bank.
Das darf er ja nicht. Also es gab
damals, wer will das überprüfen?
Guardiola, ich glaube, wenn er im Stadion ist, kriegt er einen Aufpasser, wenn ich das richtig verstanden habe. Guardiola wurde ja mal gesperrt.
Oder ist zu Hause. Ich sag, kann zu Hause,
zu Hause geht's.
Ja, zu Hause das geht Bild, voll. Hat ein Headset auf und sagt hier, pass auf, ich würde gerne Spieler XY weiter nach links schicken und Anweisung geben.
Hm, das kann ja keiner überprüfen, ob ja, der Typ mit dem Headset nicht dass sein Handy angestöpselt
hat. Kann doch Nagelsmann sich da eine gelbe-rote Karte
also, ich weiß noch, dass Guardiola mal auch gesperrt war und hat sich dann in einem Wäschewagen in die Bank fahren, in die Kabine fahren lassen und hat dort Anweisungen gegeben und wäre fast erstickt, weil sie das Ding irgendwann zugemacht haben und ihn vergessen haben. Also das ist natürlich Steinzeit, wenn das mit den technischen Mitteln heutzutage so, da könnt ihr auch eine SMS schreiben oder WhatsApp oder sowas, ne?
Ja, könnte er, aber der Punkt ist schon, man sieht im Stadion von oben das Spiel ganz anders als auf dem Bildschirm. Ich war mal in der letzten Saison, war ich beim Auswärtsspiel in Wolfsburg auf der Pressetribüne und da sind halt nebenbei auch noch Bildschirme, ungezählte Bildschirme, wo Sky läuft und wenn es um Wiederholung geht, ist das extrem praktisch, weil man das, was da 70 Meter vor dir passiert, was man nicht genau sieht, nochmal haarklein in Hochauflösung in Zeitlupe sieht. Allerdings, wenn es tatsächlich darum geht, wie bewegen sich die Mannschaften, wie hoch positionieren sich die Außenverteidiger, gerade die ballfernen Spieler, wie verhalten die sich, das kriegst du bei Sky nicht mit. Und das ist schon was ganz anderes. Und weil du sagst, wegen Sperre, da gibt es auch noch eine gute Anekdote von, ich glaube, ein ehemaliger Präsident von Saarbrücken. Es war irgendwo tief im Westen, ich weiß nicht mehr wo genau. Jedenfalls, der wurde auch mal gesperrt, das war in den 70ern. Und das war gerade zu Weihnachten und er hatte sich als Weihnachtsmann verkleidet und ist dann rein.
Schöne Idee.
Wir hätten noch so ein Bulli-Kostüm übrig.
Ja, das wäre das Cleverste, ne?
Ich weiß nicht, also, falls Nagelsmann dann seine dritte gelbe bekommt und gesperrt ist, kriegt er das Bulli-Kostüm übergezogen und ist als Maskottchen im Stadion.
Wir hatten mal, als ich noch bei den RB Frauen war, da gab es irgendwie eines der letzten Trainings, wurde der Trainer ausgestattet mit einer Affenmaske, weil zwischendurch mal irgendein Fan gerufen hatte, die Mannschaft könnte auch einen Affe trainieren. Und das hat die Mannschaft natürlich aufgegriffen und hat ihn gegen Ende dann so eine Affenmaske gekauft. Und dann stand er wirklich in der Kabine und hat eine Ansprache gemacht mit dieser Affenmaske. Ich weiß nicht, ob man so einen Bulli-Mann oder so einen Affenmann dann am Ende wirklich noch ernst nehmen kann. Spaß bringt das, aber wenn der dann das Kostüm anlässt bei seinen Ansprachen, glaube ich, gibt es mehr zu lachen.
Um mal zurückzukommen zum Champions-League-Spiel gegen Lyon, das sind im Endeffekt, für mich sind es drei verlorene Punkte, aber wenn man das Spiel davor sieht, gegen Benfica, das waren drei Punkte, die ich nicht auf der Rechnung hatte. Wollen wir gleich mit dem Benfica-Spiel weitermachen?
Aber wenn du es schon erwähnt hast, wir sind ja flexibel hier, es wäre eigentlich Schalke gekommen, ne? Aber wir gehen jetzt rüber zu Benfica, da muss ich ein bisschen blättern. Hier haben wir es, der Lars hat es wunderbar vorbereitet. Das war nämlich der erste Spieltag am 17.09. in der Champions League und das ging 1-2 aus Sicht von Benfica Lissabon. Da gab es also, wie du schon sagst, die ersten drei Punkte für RB Leipzig. Ausgeglichenes Spiel, wenn ich mal die Passquote angucke, 84% für Lissabon, 83% für Leipzig und Zweikampfquote natürlich auch genau gleich mit 50-50, Ballbesitz 48-52. Also es hätte auch unentschieden werden können, wenn man mal die Zahlen nimmt.
Also angesichts der Zahlen ja, angesichts der Chancenqualität war es sogar recht glücklich, weil da war Benfica noch etwas besser dabei. Und da hatten wir schon etwas Glück, dass wir bis zur 70. die Null hinten gehalten hatten und dann eben dank des Doppelpacks von Werner mit 2-0 in Führung gehen konnten.
Ja, bei Benfica gewinne ich viele Mannschaften in Lissabon.
Das ist richtig. Vor allem haben die auch so einen Spielstil, der extrem unangenehm für uns ist, weil sie eine extrem ballesichere Mannschaft haben. Das beginnt schon bei der Viererkette. Die sind extrem passstark. Und das ist eben ihre DNA, das ist ja schon Barcelona-Style, wobei Benfica das auch schon seit vielen Jahrzehnten so handhabt. Und da ist es extrem überraschend, dass Leipzig dort etwas mehr Ballbesitz hat. Das muss man erstmal schaffen.
Ja, interessant ist ja, wir haben dort ein offensiv ausgerichtetes 4-2-2-2 gespielt. Na, davor hat ja mal der Nagelsmann oder der Liga immer seine Dreierkette probiert, aber in Lissabon eben zurück zur Natur, also zur alten RB-DNA. Und das hat wunderbar funktioniert. Ne? Fand ich richtig gut. Und mit Diego Demme, meiner Meinung nach, den Man of the Match.
Der war gut, ja, absolut.
Also neben Mann und den Torschützen natürlich. Ne?
Ja, aber der hat schon eine Riesenpartie gemacht, das muss man sagen. Wo wir gerade über einzelne Spieler reden, in den letzten Spielen, ganz subjektiv, was haltet ihr von Marcel Sabitzer?
Für mich ist er absolut verdient als Stammspieler. Und bei ihm ist es so, ich fand ihn schon letzte Saison gut. Ich weiß, dass er unter Fans sehr umstritten war. Bei ihm ist es nicht nur in dieser Saison, ist es generell so, er ist als offensiver Zehner, als offensiver Außenbahnspieler, ist er jetzt kein
Warte mal, ganz kurz. Super. Du ortest die 10 auf der Außenbahn ein?
Naja, er spielt ja schon häufig auf der Außenbahn, ja.
Ja, aber das ist doch keine 10er-Position. 10er-Position ist doch...
Er ist da sehr flexibel, ja.
Also eine halbe 8.
Nee, es ist schon eine 10.
Gut, aber...
Du spielst halt mit 2 Zehnern und dann liegt es in der Natur der Sache, dass die schon sehr links- und rechtslastig sind.
Okay.
Mein Punkt ist, er ist jetzt der häufig spektakulär spielt. Das kann er teilweise, da gibt's ab und an mal ein paar gute Tricks. Allerdings ist es so, dass er in der Summe ein unverzichtbares Paket liefert, weil, und das gehört eben auch dazu, er sprintet extrem viel, er ist häufig der mit den meisten Sprints, er ist in dieser Rangliste ganz vorne dabei. Er geht auch geschickt in die Zweikämpfe, er hat dadurch häufig hohe Ballgewinne und das ist in der Summe etwas, was nicht so rausragt. Und deswegen, er ist kein richtig Weltklasse-Spielmacher, er ist kein typischer Dribbler, er ist aber in allem, was dazugehört, inklusive des Spiels gegen den Balls, ist er richtig gut und das als Paket macht ihn im Grunde für den Trainer unverzichtbar. Und da das viele kleine Sachen sind, die da zusammenkommen, wird er, denke ich, häufig ein bisschen fanseitig unterschätzt und ein bisschen mehr kritisiert, als es eigentlich seiner Leistung gerecht werden würde.
Das hast du wunderbar erklärt. Jetzt bin ich schon wieder ein bisschen mehr pro Sabitzer. In den letzten Spielen hat er mich ein bisschen verloren.
Ich kann dann ja auch nur recht geben, aber die Kritik, die hat eigentlich sehr abgenommen. Also mittlerweile zeigt er ja diese Saison wunderbare Spiele, wunderbare Tore. Er hängt sich immer rein. Seine gelben Karten bekommt er eigentlich nur für, was sagst du?
Wahrscheinlich Meckerei.
Meckereien und Ball wegschlagen. Ball wegschlagen und Meckereien.
Das wobei ist die Kritik war natürlich schon vermehrt in der letzten Saison, wobei ihm es auch dazu kam, ja, er war verletzt und dann brauchst du halt auch eine Weile, um reinzukommen. Das ist richtig.
Und mit dem Zehner ist auch mittlerweile so, er geht mehr wieder Richtung Mitte, um da auch seine Fernschüsse zu probieren. Und die macht er mittlerweile hervorragend.
Und es ist auch schön, dass Fernschüsse gemacht werden. Ich habe immer meine Oma im Ohr, wenn die mal ein RB-Spiel gesehen hat, die gesagt, die wollen den Ball immer reintragen, die spielen nochmal und nochmal und so. Also die ist immer froh, wenn die mal schießt, mal auch.
Das ist richtig. Und er hat ja auch wunderbare Tore geschossen, auch jetzt in der österreichischen Nationalmannschaft.
Ja.
Und wir kommen vielleicht nachher dorthin, weil du gefragt hast, wegen Sabitzer generell.
Ja.
Er hat gestern einen Ellenbogenschlag abbekommen.
Habe ich gesehen. Ja,
hast du gesehen?
Richtig übel.
Ich habe es vertwittert, aber mit
Ringkampfeinlage.
Ringkampfeinlage und dann hat er ihn quasi so provoziert, dass er den Schlag dann bekommen hat.
Ja, vorher schön gezogen, ne? Aber trotzdem kannst du als Gegenspieler.
Muss der Schiedsrichter nicht eigentlich vorher abpfeifen, aber wenn der Slowenien das dann macht, dann sind natürlich unschön. Aber,
ja.
Du und bist das. Das bringt
selbst wenn er es vorher abpfeift, ist es dann trotzdem rot.
Als richtig, richtig, richtig. Aber weil du vor uns noch gefragt hast, ich meine, der Sportskamerad Sabitzer war einer derjenigen, der immer wieder betont hat bei Sommertransfers, wir brauchen ältere Spieler, die mehr Erfahrung haben. Ja, also mittlerweile sage ich, er ist doch genauso einer.
Ja.
Er ist mittlerweile einer, der alt ist, erfahren ist und der quasi den Lookmans und den Adams an die Hand nehmen kann und zeigen, wo der Weg hingeht.
Ja? Ja, du kannst ja auch nicht, wenn du in einem Verein bist, dessen Philosophie es ist, mit jungen Spielern zu arbeiten, kannst du dich ja nicht hinstellen und sagen, wir brauchen ältere Spieler. Also das beißt sich ja auch in den Schwanz
dann. Der einzigste Spieler, der mir einfallen würde, der bei RB vielleicht helfen könnte, wäre Toni Kroos. Alt und Champions League erfahren.
Aber würdest du, wenn du Toni Kroos bist und in Madrid ein Haus am Meer hast, würdest du nach Leipzig kommen?
Kein Ding. Es geht einfach nur um die Theorie.
In der Theorie hast du
recht. Sag mir mal in Madrid das Haus am Meer. Hier spricht der Geografie-Schulsieger.
Gibt's da kein Meer?
In Madrid ist in der Mitte von Spanien.
Naja, er hat bestimmt ein Haus am Meer. Fliegt daneben sein Privatjet hin. Lasst uns mal wieder sportlich werden. Wie machen wir jetzt weiter? Mit Bayern oder mit Schalke?
Eigentlich mit Schalke. Wir gehen hier die Reihenfolge durch.
Alles klar. Dann sag was dazu.
Er ist so gut, wie es in den ersten Spielen in der Saison gelaufen ist. So schlecht lief es dann eben gegen Schalke. Und da merkt man auch, dass sich alles im Laufe der Zeit irgendwann ausgleicht. Wir hatten halt
5 Euro ins Fahrrad zum Schweinchen.
Ja, zum Glück steht hier keins.
Müssen wir mal hinstellen, ne?
Ja, jedenfalls, wir sind zum Beispiel gegen Frankfurt hatten wir ein ausgeglichenes Spiel, wo wir halt früh in Führung gehen nach einem Standard. Und auch gegen Gladbach hatten wir ein bisschen Glück, dass Gladbach nicht in Führung geht. Und das Glück, was wir am Anfang teilweise hatten, in der Summe waren die Leistungen natürlich auch gut und die Siege verdient. Und das Glück, was wir am Anfang ein bisschen hatten, das fehlte dann halt gegen Schalke. Und da war dann halt nach einer, muss man sagen, gut ausgeführten Ecke von Schalke mit einer Kopfballverlängerung, wo dann Sané nur noch den Ball nur noch ins leere Tor einköpfen muss.
Ist er eigentlich verwandt oder verschwägert mit Leroy
Sané? Nein, ist er nicht.
Nein.
Ist, glaube ich, teilweise in häufiger Nachname.
So wie Müller in Deutschland.
Genau.
Aus welchem Land kommt er denn?
Fangfrage.
Weiß ich gar nicht, keine Ahnung.
Aber dort ist es bestimmt ein Name wie Sand am Meer. Gehen wir mal davon aus.
Also französischsprachig ist es mehr, weiß ich gerade nicht.
Dann ist es bestimmt Marokko oder so.
Nee, Ghana oder Elfenbeinküste würde ich jetzt behaupten.
Ja, mach einfach mal, behaupt einfach mal. Ist, wenn ihr, das können wir ein bisschen interaktiver werden, wenn ihr hier euch beteiligen wollt an diesem Podcast und irgendwas seht oder hört, natürlich mehr hört als seht bei einem Podcast, aber wenn ihr irgendwie sagt, das ist totaler Quatsch, den die hier erzählen oder ich sehe es so, ihr könnt uns schreiben auf den bekannten Kanälen, ich kann es auch nochmal sagen, auf Twitter zum Beispiel, da bei @rb_fans, bei Facebook @rbfans.le, ist das ein Druckfehler oder heißt es tatsächlich LE?
Ja. Aha. Ist LE.
Clever. Instagram @rb_fans_de oder aber ihr ruft ganz laut und wir hören uns dann, wenn wir hier die Aufzeichnung machen, die, so ist der Plan, ungefähr einmal im Monat gemacht werden soll.
Zu Schalke noch. Ich meine, im Endeffekt hast du recht gehabt mit der Effektivität. Ich meine, wir haben diesen Wembley-Torschuss von Sabitzer. Wir reden da von 12 Zentimetern, da ist der Ball drin. Dann hast du die Doppelchance von Forsberg und von Sabitzer. Dann gehst du in Führung, das wird ein ganz anderes Spiel werden.
Meinst du? Ich habe es im Stadion gesehen und war ein bisschen enttäuscht von der Art und Weise, wie die Mannschaft gelaufen ist. Als ich noch aktiv und erfolgreich gespielt habe, wurde mir immer gesagt, wenn du den Ball hast, spiel ihn schnell weiter und biet dich wieder an. Und ganz oft habe ich bei dem Spiel gesehen, die Mannschaft hat den Ball in irgendeiner Form am Fuß, er spielt ihn ab, geht dann aber nicht mit und bietet sich nicht wieder an. Und damit wurde das Spiel, zumindest aus meiner Sicht, relativ statisch. Und dadurch hast du natürlich den Gegnern, in dem Fall Schalke, die wunderbar motiviert waren, die gelaufen sind wie die Verrückten.
Hast du den Räume gegeben? Wenn du die Statistik anguckst, die Laufleistung 122 zu 124 Kilometern, das ist schon Wahnsinn, wie sie gelaufen sind.
Keine Frage, ich sage jetzt rein subjektiv, wie mir das aufgefallen ist. Das kann ja auch sein, dass die gelaufen sind. Ich rede ja nur davon, dass man, wenn man den Ball abspielt, sich sofort wieder in eine Position bringt, wo man anspielbar ist. Und das habe ich selten gesehen, leider.
In der Summe hätte auch die Angriffsleistung gereicht. Man hatte schon Chancen für ein, zwei Tore. Unter Rangnick letzte Saison lief das erstens ein bisschen besser. Da hat man halt vorne mal doch irgendwie eins gemacht und hinten stand halt die Null. Und das fehlt jetzt ein bisschen bei den Spielen. Man ist offensiv besser, aber dadurch hat man auch eine höhere Varianz. Die Gegner treffen auch mal häufiger und da hast du halt auch mal so ein Ding, dass du zu Hause 1-3 gegen Schalke verlierst.
Ja, abhaken. Letztlich ist das ein großer Name, gegen den man tatsächlich auch mal verlieren kann.
Aber ihr wart ja auch alle im Stadion, habt das gesehen.
Ja.
Wie ging es denn euch mit dem Videobeweis und Kräfer?
Großartig. Ich habe dann, es ist ja jetzt möglich im Stadion, man kann ja Internet anmachen, früher war das ja immer, ging ja nicht, jetzt haben sie das ja verbessert. Ich habe dann sofort Sky angemacht und habe das Ganze dann da verfolgt. Aber ansonsten wäre es natürlich zum Kotzen, du sitzt da und musst warten, was passiert. Ist in England übrigens anders gelöst, da haben sie es auf den Leinwänden.
Das weiß ich nicht.
Das habe ich neulich gelesen, gibt es andere Probleme, die haben, aber die haben zum Beispiel in dem Moment, wo der Videoassistent sagt, stopp mal hier, wird das eingespielt, der Schiedsrichter stoppt das Spiel, gucken die sich das alle zusammen an und dann wird sogar, glaube ich, aus dem Keller oder wo die sitzen, wird direkt entschieden. So, also der Schiedsrichter hat dann selber gar keine Möglichkeit, nochmal einzugreifen.
Na gut, das ist die emotionale Seite, aber es geht ja einfach um die Schiedsrichterleistung. Ne? Also ich habe mir das auch nochmal in Wiederholung angeguckt, einen Tag später, und ich sehe eindeutig den Kräfe, wie er das Zeichen macht. Ich habe es gesehen. Weiterspielen.
Er hat es ja wunderbar erklärt hinterher. Er hat gesagt, der Stürmer hat sich cleverer angestellt, weil der Verteidiger sich dumm angestellt hat. Oder hat sich cleverer angestellt, als sich der Verteidiger dumm angestellt hat, so nach dem Motto. Also er hat selber gesagt, er wollte den Elfmeter haben, hat das Bein mitgenommen. Das hat er so gesehen, deswegen hat er auch erst weiterlaufen lassen. In der Wiederholung hat er dann natürlich gesehen, als Verteidiger darfst du aber auch nicht so dämlich sein und so hingehen.
Ja, das Ding ist halt, der Videobeweis ist dafür konstruiert, um klare Fehlentscheidungen aufzulösen. Ja. Und wenn der Schiedsrichter dann 5 Minuten draußen steht, und es waren fast 5 Minuten, um sich das anzuschauen, dann kann es keine klare Fehlentscheidung geben. Und in dem Moment, wo er sich so lange anschaut, war mir sehr klar, dass es Elfmeter geben wird. Sonst müsste ich die Szene nicht so lange anschauen. Das Spiel ist einfach maximal unglücklich gelaufen. Du kannst, wenn du das Spiel nochmal anpfeifst, verlierst du das nicht nochmal. Dann gehst du in Führung durch die 2 Riesenchancen. Das war ein Sabitzer-Schuss, der dann an die Latte knallt.
Richtig.
Da fehlen 2 Zentimeter nach unten. Dann schlägt er hinter der Linie ein. Und dann diese Doppelchance von Forsberg und Sabitzer. ich kann da Sabitzer auch keinen Vorwurf machen. Man kann jetzt überlegen, ja, er könnte den Torwart ausgucken und den irgendwie in die Seite schieben, aber er muss den Ball auch erstmal verarbeiten.
Er wollte den Ball mit dem Torwart ins Tor.
Es ist genau, also weiß ich.
Ich hätte auch richtig, dann nicht nachdenken, einfach drauf. In dem Moment, wo du anfängst mit warten und gucken, was besser wird, dann wird nichts besser, weil dann werden die Verteidiger dann, immer mehr unter Wurst gestellt.
Kriegst du ein Gegentor nach einer Ecke, was du nach der Kopfballverlängerung aus meiner Sicht nicht mehr verteidigen kannst. Das ist einfach dann in dem Moment vorbei. Du kriegst einen Elfmeter, der aus meiner Sicht keiner ist. Zumal die Foulspiele an Orban davor waren. Also zumindest das eine ist für mich ein klares Foulspiel. Das ist genauso von der Intensität her sogar noch härter als die Situation, die dann zum Elfmeter führt. Ja, das Einzige, was ich der Mannschaft vorwerfe, dass sie sich dann schon zu Beginn der zweiten Halbzeit haben auskontern lassen. Das ist ja dann schon der vierte, fünfte Konter, der dann lief. Und dann aus der vierten Situation wird dann halt das 3-0 gemacht und damit war das Spiel dann gelaufen. Wobei ja dann immer das 3-1 fällt mit gütiger Mithilfe von Nübel. Und wenn der Sabitzer-Kopfball da in der 88. Minute noch ins Tor fliegt, dann ist dann nochmal Stimmung die letzten 7 Minuten. Dann gab es ja 5 Minuten Nachspielzeit.
Ja, wobei es so ist, wenn du dann 0-3 nach einer Stunde hinten liegst, dann ist das Ding im Grunde gegessen, weil das holst du meist nicht mehr auf. Aber es stimmt auch zwei Aspekte zum Spiel. Zum einen auch der Elfmeter hat mir bitter aufgestoßen, weil es erstens keine klare Fehlentscheidung ist, weil wenn du zweitens diesen Maßstab nimmst, dann war es tatsächlich vorher faul an Orban. Dann muss man eben auch das, was 30 Sekunden vorher war, mit einbeziehen. Und drittens, vor allem, weil Gräfer, glaube ich, nach dem Spiel nochmal gesagt hat, in dem Moment, wo er zum Monitor geht, geht es nicht mehr darum, ob es eine klare Fehlentscheidung ist. Und das mag aus seiner Sicht korrekt sein, allerdings hat die DFL es immer so kommuniziert, dass eben wirklich nur klare Fehlentscheidungen geändert werden sollen. Und das ist jetzt de facto eine Änderung des Verhaltens, eine Änderung des Maßstabes, wo man sagt, in dem Moment, wo du als Hauptschiedsrichter auf dem Platz vom Videoschiri darauf hingewiesen wirst, geht's im Grunde darum, jede Entscheidung zu ändern, die du auch nur leicht anders siehst.
Und das wäre eine Entwicklung, die absolut schlecht für den Fußball wäre. Also
richtig.
Dann ist ja nur noch Unterbrechung. Ja. Also das
und wo wir vorhin von England geredet haben, da wird es eben anders gehandhabt, dort wäre das kein Elfmeter gewesen.
Natürlich.
Da wird wirklich gesagt, nur ganz klare Fehlentscheidung und da habe ich auch bei dieser Saison...
Was wäre in England, wenn da der Schiedsrichter auf dem Elfmeterpunkt gezeigt hätte?
Dann hätte es auch keine Erinnerung gegeben. Das ist richtig.
Eben. Ja, genau. Freies Ermessen des Schiedsrichters. Es sei denn, es ist komplett falsch.
Ja, richtig. Oh. Ja. Was ich auch noch sagen wollte, der zweite Aspekt. Es stimmt tatsächlich, wir haben uns nicht so viele Chancen herausgespielt, wie man braucht, um 1-2 Tore zwingend zu erzielen. Und wir haben uns dann auch bei der Restfeldverteidigung bei dem Konter sehr schlecht angestellt. Das muss man auch dazu sagen. Die Niederlage war am Ende trotzdem verdient, ja, unabhängig von dem Elfmeter.
Das lag überhaupt nicht nur an dem Elfmeter. Das war auch grundsätzlich, wie gesagt, ich bin wieder bei einer subjektiven Einschätzung von der Laufbereitschaft her.
Na, interessant war es, es war eigentlich das Spiel, wo der Konrad Leimer gesperrt war. Und die Doppel-6 hat dann gebildet, eben Haidara und Demme. Und das Spiel von Haidara ging irgendwie voll an ihm vorbei. Und dann war dann die 60. Minute. Da habe ich mir schon gedacht, endlich wird Haidara erlöst und es wird offensiver und Demme ist alleiniger Sechser. Nagelsmann macht es genau umgedreht, lässt Haidara drauf und bringt Lookman. Und die Entscheidung ist natürlich, ich bin kein Trainer, ich will die nicht treffen, aber ich fand es nicht so gut.
Naja, manchmal wird er gelobt für seine Ideen oder so, aber das kann auch, wie sind wir wieder beim Thema, wenn man reingreift in die Truhe, man kann nicht immer ein Goldstück rausfischen.
Aber andersrum muss man sagen, Nagelsmann ist einer, der geht dann natürlich dann all in und er hat dann natürlich dann Nkunku gebracht und Kunja und wollte es mit aller Macht noch mal rankommen auf Unentschieden. Ne? Da erinnere ich mich an Hecking und Borussia Mönchengladbach, der vor 2 Jahren, glaube ich, da lagen sie 2-0 in der Halbzeit zurück. Und da hat Hecking gesagt, wir machen hier nichts mehr, wir lassen das 2-0 ausgehen, ehe wir hier einen Arschversult bekommen. Ne? Und da ist eben Nagelsmann einer.
Ja, lieber so. Ne? Lieber es gibt so. Ja wieder die Kritiker, die Nagelsmann, RB-Kritiker, die sagen, jetzt spielt RB den Nagelsmann-Fußball, weil es eben in Hoffenheim hinten raus nicht mehr so lief. Aber trotzdem ist das natürlich ein Top-Trainer und wir können froh sein, dass wir den haben.
Und er hat da seine erste Bundesliga-gelbe Karte abbekommen.
Ja.
Von Herrn Gräfe.
Auch bei dem Wechsel, ich kann es verstehen, weil wir lagen halt hinten und da ist es tatsächlich so, Dämmer hat ganz viele Stärken. Geschwindigkeit gehört nicht dazu. Und wenn du ganz viel Konterabsicherung machen musst, ist Haidara erstens der bessere Spieler, weil er etwas schneller ist. Und zweitens war auch klar, dass wenn du 2-0 bzw. dann 3-0 führst als Schalke, dann wirst du natürlich dich auf die Defensive konzentrieren. Und da ist Demme eher so ein Typ, ein tiefliegender Spielmacher, der mit Pressing gut klarkommt. Wenn du allerdings 60 Meter von der eigenen Torauslinie lang mit Ball laufen kannst, ohne dass dir was geschieht und dann am Ende gegen eine dicht gestaffelte Verteidigung anrennen musst, ist halt Dara tatsächlich noch der etwas bessere Spieler. Das hat er in diesem Spiel leider nicht bewiesen.
Ja, wenn du die Notenvergaben machen würdest bis zur 60. Minute, würde ich einen Haidara eine 4- geben und einen Demme eine 3+. Da würde ich eben genau so wechseln, dass
das der 3+. Das war für mich früher in der Schule kein Unterschied. Ob 4- oder 3+, ich war froh, wenn ich sowas gekriegt habe. Lasst uns mal weiterkommen, weil ich werde müde. Wir gehen zum Spiel Bremen gegen Leipzig. Und das ging 3-0 für Leipzig aus. Die waren in Bremen zu Gast. Und da gibt es natürlich die Frage, warum ist hier die Passquote mit 90,9 und 3 Fragezeichen gemacht?
Das habe ich eben von der Homepage übernommen und da muss irgendwo ein Druckfehler sein. Selbst Bremen mit der 89,2, das kann alles nicht irgendwie so richtig stimmen.
Aber die Schüsse aufs Tor stimmen, ja, ja. Nämlich da hat Leipzig 7 und Bremen 1, was ja auch ein Ausdruck der Überlegenheit ist. Also Torschüsse gab es auch 14, Bremen hatte 8. Da war dann schon relativ klar, wohin die Reise geht.
Ja, du musst dazu sehen, bei diesen ganzen Statistiken dann immer, wir haben eine gelb-rote Karte bekommen, da verschiebt sich das Ganze auch wieder. Ne?
Ja, das wirkt ja dann nochmal doppelt stark.
Das ist eigentlich das, was doch interessant an dem Spiel war. Das Spiel war relativ schon entschieden durch das Kopfballtor von Orban und das Tor von Sabitzer.
Schöner Freistoß.
Sehr schöner Freistoß.
In der Tat.
Ich kann mich nicht daran erinnern, aber war bestimmt schön, ich glaub's dir.
Und diese gelb-rote Karte für Leimer ist doch ein Witz. Er ist gelb vorbelastet und geht in Kopfball-Zweikampf gegen einen anderen Spieler, wird von dem geschubst und bekommt in dem Moment den Ball auf die Hand und dafür die zweite gelbe Karte.
Und weiß danach nicht mehr, wo der Ball ist. Also es war auch keine Absicht, nicht im geringsten.
Weiß nicht. Handspiel macht mich wahnsinnig.
Das ist das zweite Mal der Videoassistent, wo er aus meiner Sicht eingreifen muss. Also das ist ja,
Nein, er darf nicht.
Selbst wenn es zu einer roten Karte führt.
Richtig, nur bei roten Karten selber. Allerdings nicht bei einer gelben Karte, die zum Platzverweis führt. Dort hat der Videoschiedsrichter nicht einzugreifen.
Das ist einfach nur das ist ganz, ganz schlecht geschiedsrichtet.
Ja, aber am Ende muss man auch sagen, da lagen wir schon in Führung und am Ende haben die Jungs das gut über die Zeit gebracht und auch noch einen erfolgreichen Konter gesetzt.
Ja, aber dann ist halt Leimer gesperrt gegen Schalke und dann fehlt er da und dann verlieren wir das und das hat doch alles, ihr seht die Verschwörung nicht.
Aber das 3-0, das war doch sagenhaft, wie quasi in Unterzahl.
Ja, das war überragend.
In Unterzahl, ich habe keine Ahnung, Werner nimmt den 3-4 Meter ab, übertrieben gesagt, und hat auch noch das Auge und dann Saracchi macht sein erstes Bundesliga-Tor.
Das habe ich ihm sehr gegönnt, ja.
Ich wäre von Leipzig aus auch mit, gleich an die Weser mitgelaufen, ihm da geknuddelt.
Oh. Gut, zu dem Spiel noch was, ansonsten würde ich jetzt sagen...
Eine Kleinigkeit. Nach der gelb-roten Karte, da habe ich das dann später nochmal gesehen im ZDF-Sportstudio und da haben die eine Analyse gemacht, gibt es leider nicht online. Da hat Leipzig innerhalb von 90 Sekunden, übertrieben gesagt, eine Passstaffette gehabt von über 30 Ballkontakten. In Unterzahl, in der Bremer Hälfte.
Stark.
Das war Guardiola-Fußball vom Feinsten.
Ja, das ist ja...
Das waren zwar nur 90 Sekunden, aber...
Immerhin. Man sieht mal, was ginge, ne? Weil du gerade Sportstudio sagst, ich habe auch das Sportstudio geguckt, ich weiß nicht, ob es das war, da war Katrin Müller-Hohenstein oder wie sie heißt, KMH, hatte angekündigt, dass bei der nächsten Sendung ist Toni Kroos oder irgendjemand war da und hat angekündigt als Top-Gast, ne? Und dann kam, und Tim Bensko kommt auch. Da würde ich mir als Tim Bensko auch ein bisschen verarscht vorkommen, wenn ich als super Gast angekündigt werde und nebenbei, ach ja, hier, der Martin, der ist auch noch da.
Muss man den kennen?
Nee. Die muss eigentlich reingehen. Vor allem, was macht so ein Mann im Sportstudio? Das regt mich auch auf. Es werden Leute zu Sportsendungen eingeladen. Das geht mir beim Doppelbaschen auf den Zeiger, wenn da ein Pocher sitzt oder sowas. Was haben denn die jetzt effektiv mit Fußball zu tun?
Die können halt über Fußball reden. Was hat ein Stefan Effenberg da zu suchen?
Der ist jetzt Trainer.
Also Stefan Effenberg, Manager bei Uerdingen.
Ich dachte Trainer.
Oder? Manager.
Manager bei
Uerdingen. Ich habe auch gehört, Manager, ja.
Also der wurde als Manager geholt. Er wollte sogar...
Ich habe eine Schlagzeile gelesen, Effenberg nach Uerdingen.
Genau. Als Trainer hat er sich selber verbrannt. Ich wollte damit nur sagen, Leute wie du sind ja auch hier, deswegen habe ich mich gerade selber erklärt, wie...
Ja, ja, genau. So ich mag dich auch.
Ja, aber die Berichterstattung im Fußball ist ja häufig sehr boulevardesk und da passt es schon irgendwo, dass man da auch A, B und C Promis einlädt, die dann über Fußball
Guido Schäfer war ja auch im Doppelpass, das haben wir noch gar nicht thematisiert nach dem Schalke-Spiel. Da ist jemand sich angetan.
Da haben wir einen herrlichen Einspieler.
Ja, apropos,
was sagt euch das?
Das ist ja tatsächlich alkoholfrei, Thomas.
Ja.
Da leck mich am Arsch. Ja,
Ja, man muss dann natürlich.
Also es war eine sehr unterhaltsame Sendung.
Finde ich auch. Also ich fand das sehr, sehr kurzweilig und er hat in seiner schäferesken Art dort erzählt, aber was er erzählt hat, hat aus meiner Sicht Sinn ergeben und sehe ich hat genauso. Er hat ja auch die Vorspiele von Orban da nochmal oder an Orban nochmal bewertet.
Wann war der am Doppelpass?
Nach dem Schalke-Spiel, am Sonntag nach dem Schalke-Spiel.
Nee, kann man gucken, die Sendung gefällt mir auch gut.
Weil ich echt?
Ja, der Thomas Helmer hat sich gemacht. Also anfangs konnte ich den nicht sehen, er hat immer reingequatscht und so.
Dachte, das ist bei 3 Stunden Sendezeit, ist das 2,5 Stunden nur Bayern und dann Werbung und dann 10 Minuten Rest der Liga.
Ich muss dazu sagen, ich gucke mir nur Sachen an, wo ich gut einschlafen kann.
Okay, das kommt auch mittags.
Ja, ich arbeite nachts.
Ach so.
Ich bin Batman. So, kommen wir weiter zum Spiel. Nämlich jetzt fehlt eigentlich nur noch Leipzig-Bayern, ne?
Leipzig-Bayern.
Kommen wir zu dem Spiel Leipzig-Bayern. Das war ein spannendes Spiel. Es war ein großartiges Spiel. Ich konnte es leider nicht sehen. Wie war's?
Zu dem großartig. Zeitpunkt, wisst ihr, was wir zu dem Zeitpunkt damals waren? Spitzenreiter, RBL.
Ja, das waren noch Zeiten, ne? Jetzt sind wir Spitzenvierter, hey. Ja, zu dem Spiel könnte man ganz kurz sagen, dass die erste Halbzeit RB gespielt hat in einem 3-5-3 und in der zweiten Halbzeit umgestellt wurde auf ein 4-2-2-2-2. Ach ne, 2-2-2 Halbzeit. Also 4 und lauter 2. Das hat natürlich da wieder Nagelsmann ein paar Punkte eingebracht, dass er wunderbar reagiert hat und taktisch ein Topmann ist.
Da kann man anders sehen, er hätte eher umstellen müssen.
Ich rede von dem Spiel, als hätte ich Ahnung, aber ich habe es tatsächlich nicht gesehen. Ich kann nicht sagen.
Mach ja, also die erste Halbzeit, die war gruselig. Also Bayern mit ich glaube wirklich 80% oder so 75%.
Knapp 80 gewählt. Es waren über 70, knapp 80.
Ballbesitz, ja, totale Dominanz. RB ist gar nicht ins Spiel gekommen. Bayern macht das Klostermann fliegt auf der rechten Seite einen Ball.
Muss er den fallen, den Müller? Muss er eigentlich fallen?
Ja, muss er machen, dann kriegt er eine gelbe.
Müller darf da nicht vorbeikommen, spielt dann einen herrlichen Pass auf Lewandowski, wo man sich fragt, der muss doch aus dem Abseits kommen, aber ist genau richtig losgelaufen.
Nee, war perfekt.
Und ein Mann wie Robert Lewandowski lässt sich das dann halt nicht entgehen und dann steht es 1-0.
Ja, die Frage ist, hätte zum Beispiel Ralf Rangnick in der ersten Halbzeit umgestellt? Ich würde sagen, ja.
Ich denke schon.
Ich denke nein.
Wenn du so unterlegen bist, dann änderst du was.
Aber wir wissen es nicht und ich möchte deshalb eine zweite Meinung einbringen.
Ja, und da ist noch die zweite Chance von Lewandowski, der Kopfball, der entsteht, weil Gulaschi einen schlechten Abschlag macht. Das ist die zweite große Chance. Ansonsten ist halt viel Ballbesitz, aber aus meiner Sicht keine Riesenchancen mehr gewesen. Und wir Leipziger haben dann sehr, sehr viel Glück, dass der Foul-Elfmeter dann gepfiffen wird. Das ist ein klarer Foul-Elfmeter, den da Paulsen rausholt. Aber der wird halt auch ohne Not dort von Hernandez gefoult. Ne?
Das ist richtig, ja. Also es ist Glück, dass der Bayern-Verteidiger sich da so doof anstellt. Es ist an sich natürlich ein völlig verdienter Elfmeter und damit geht's verdient in die Pause. Und aufgrund der Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit, auch bedingt durch die Systemumstellung von Nagelsmann, war es am Ende ein verdientes Unentschieden. Das muss man gegen Bayern auch erstmal schaffen.
Wobei man bei dem Spiel gesehen hat, in welche Richtung Fußball laufen kann. Also Leipzig hat mehrmals die Chance, auf 2-1 zu stellen, dann gewinnen wir das Ding. Bayern hat wiederum auch mit der letzten Chance des Spiels die Möglichkeit, es 2-1 zu erzielen, durch den Süle-Kopfball, glaube ich. Letztendlich geht es halt unentschieden aus, aber das ist halt der Punkt, wo man so sieht, dass da fehlen wenige Zentimeter, dass ich es komplett verschieben kann.
Und das ist auch der Grund, warum wir diesen Sport so lieben.
Es war eigentlich die zweite Halbzeit, war wirklich Werbung für den Fußball. Na, und du hast zwei starke Torhüter gesehen mit Manuel Neuer, wie er den Ball von Sabitzer hält. Fantastisch. Und Gulaschi hat ihm nichts hinterhergestanden. Also ich habe das wirklich im Stadion nicht gesehen, dass der den Süle-Kopfball gehalten hat. Das habe ich erst auf Twitter später nachgelesen und dann gesehen, der Ball wäre ins Tor gegangen, ganz klar. Ne? Aber dann hält er den und sagenhaft. Ne?
Hat er seinen Vertrag auch verlängert jetzt, wo er im Gespräch, ob Nübel vielleicht mal kommt oder irgend sowas. Und jetzt haben sie tatsächlich den Vertrag mit Gulaschi verlängert.
Das war doch schon im letzten Podcast-Folge, dachte ich.
Ist mir egal, ich möchte es einfach nochmal sagen. Ich weiß ja nicht, ob die Zuhörer alle unsere Podcasts immer hören. Zu dem Spiel noch was?
Was ich zum Spiel so vom Drumherum her, würde mich mal eure Meinung interessieren. Ich habe nämlich das Gefühl, obwohl das Spiel gegen Bayern ausverkauft war, obwohl es gegen Schalke ausverkauft war, die Zuschauerströme vor dem Spiel und im Stadion, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also ich bin bei beiden Spielen mit dem Fahrrad angereist, dieselbe Route, ungefähr zur selben Uhrzeit. Die Jahnallee beim Bayern-Spiel knackevoll, überall rot und weiß, ja klar, die haben dieselben Vereinsfarben. Gegen Schalke war das Wetter, ne, vielleicht 5 Grad kälter, hat aber auch nicht geregnet. Da waren die Bahnen halt voll, aber die Jahnallee quasi verwaist. Und auch im Stadion selber, das ist ja nun aus dem Block B heraus, gibt es gegen Schalke freie Plätze.
Viele freie Plätze, einfach mal. Ja.
Und gegen Bayern schon eine Stunde vorm Anpfiff sind dort alle Plätze reserviert. In der 28, 27 bekommst du gar nichts mehr. Ja, ja, also das ist Wahnsinn, obwohl, also kann dann nur so sein, das ist aus meiner Sicht, obwohl Ausverkauf gegen Schalke gemeldet ist, dass der Stadion bei weitem nicht ausverkauft ist. Also schon alle Karten vergeben sind, aber halt einfach der Zuspruch der Leute, die vor Ort sind.
Nuschow-Red.
Die Frage ist ja nur, nehmen wir mal an, du hast eine Karte gekauft, du willst sie dann über diesen Ticket-Dings da zurückgeben und wenn da keiner diese Karte kauft, dann läuft die ja, wirst du sie nicht los und hast sie dann trotzdem bezahlt, was bedeutet, sie zählt als verkauft,
richtig,
aber sie liegt rum. So, und das war vielleicht gegen Schalke dann in dem Fall ein bisschen häufiger der Fall.
Ich habe das Gefühl, das ist öfter mal. Wir haben jetzt, glaube ich, war das Spiel gegen Lyon ausverkauft? Ich glaube, bisher waren ja alle Spiele ausverkauft.
Der Heimbereich war in allen Spielen ausverkauft.
Ich verstehe übrigens nicht, weil du ja so ein großer Chemie-Fans bist, mit dieser Lok- und Chemie-Fan-Geschichte fange ich jetzt nicht an, aber mir geht richtig auf den Zeiger im RB-Stadion, dass dir zwischen Gästeblock und normalen Fans immer so eine Reihe frei bleiben muss. Das geht doch in anderen Stadien auch, dass man da eine höhere Glaswand hinzieht oder was und die Leute sitzen nebeneinander, ohne dass alles was irgendwas passiert.
Ja, so einen kleinen Puffer hast du meistens.
Ja, aber so, also das fällt mir nur bei RB-Spielen auf. Bei allen anderen Stadien ist das immer zu, alles diese Gästefans.
Also bei Union Alte Försterei, da hast du maximal eine Ordnerreihe. Du hast einen ganz normalen Zaun und einen Ordner dazwischen und...
Also ich habe das so wahrgenommen nur bei RB und das finde ich nicht schön, weil es noch ein bisschen die Stimmung auch kaputt macht, wenn es eben heißt, hier ran voll die Kiste und dann guckst du da rüber und es sind so viele blaue Schüsseln, ne? Sind wir beim Thema. Ich glaube, es gäbe auch genug Fans, die inzwischen da hingehen würden und die gratis rot anmalen würden, damit sie einfach mal ein bisschen Farbe bekommen. Aber RB hat ja, wie du das letzte Mal gesagt hast, keinen finanziellen Vorteil davon, deswegen werden sie nicht in diese Sitzschalen investieren. Es sieht aber trotzdem scheiße aus, das kann man hier mal sagen. In die Uhrzeit hören noch keine Kinder mehr zu, es sieht scheiße aus. Gut, apropos scheiße aussehen. Sag du uns doch mal bitte, wie die Lage der Liga ist.
Das sieht doch nicht scheiße aus. Also für RB sieht es scheiße aus. Naja, wir sind Vierter, Spitzenvierter. Die Liga hat ein herrliches Bild von Platz 1. Gladbach ist seit Jahren mal wieder Erster. Bis, ich würde sagen, Platz 7. Leverkusen sind 2 Punkte Differenz. Dortmund schwächeln gerade ein bisschen, haben 12 Punkte, aber du hast hier ein Bild, ich sag mal, von 1 bis 7, wenn man mag, von 1 bis 9, da sind Dortmund und Frankfurt noch mit dabei, ist das ein ganz enges Rennen und man wünscht sich, dass das noch eine Weile so bleibt als objektiver Fußballfan. Leipzig darf sich gerne weiter nach oben schieben, aber das ist doch spannend, spitze, und das ist doch schön, dass Bayern hier nicht schon wieder mit 3 Punkten Vorsprung vorne wegmarschiert.
Absolut. Die Frage ist natürlich, es spült ja immer mal so ein paar Mannschaften mit nach vorne wie Freiburg oder so. Ist denn jetzt Gladbach zum Beispiel aktueller Tabellenführer? Ist Gladbach auch so eine Truppe, die einfach jetzt so einen guten Start erwischt hat, oder kann man mit denen bis hinten raus rechnen?
Die haben jetzt einen RB-Trainer.
Ja, nämlich RB-Spielphilosophie auch.
Richtig. Ja, Gladbach war schon immer ein recht gutes Team und dieses Jahr läuft es halt noch ein bisschen besser als in den Jahren davor. Und Marco Rose ist ein Spitzentrainer, das muss man auch so sagen. Sie haben halt auch nur ein Spiel verloren, das war halt gegen uns. Und da hatten sie auch ein bisschen Pech, weil da hatten sie auch gute Chancen. Und ja, in der Summe ist die Liga extrem gut besetzt und es ist eben auch mit Wolfsburg mal wieder ein Team dabei, die nominell schon immer gut besetzt waren und auch viele Mittel zur Verfügung haben und die das diese Saison das erste Mal seit Langem auch wieder auf den Platz bringen.
Und einen absoluten No-Name als Trainer. Also bei Rose konnte man sich vorstellen, was der so will und alles, aber Wolfsburg hat ja einen Schweizer, glaube ich, ist das?
Nee,
einen
Österreicher, Oliver Glasner, auch mit RB-DNA.
Aha!
Kommt auch, hat auch in Salzburg.
Na, dann ist doch erklärt, was da los ist. Schalke hingegen ist ein komplett anderes Spielsystem. Also die haben sich ja hochgeschuftet, hochmalocht, wie man dort sagt. Die Spiele waren nicht schön, aber die Punkte kamen halt rein.
Das ist richtig, aber bei Schalke, das ist eins von den Teams neben Freiburg, wo ich sage, es geht im Laufe der Saison vermutlich eher nach unten als nach oben. Weil dieses Schuften und Malochen, viel Rennen alleine bringt ja keine Punkte. Da gibt es keinen großen Zusammenhang.
Das hältst du auch nicht aus, die ganze Saison, dieses alles reinwerfen. Das geht mal eine Zeit lang, wenn es gut läuft, aber irgendwann kommt dann die erste Niederlage und dann...
Wir waren kurz noch bei Wolfsburg. Ja. Oliver Klaßen, das ist, wird dahingehend interessant, das ist ja quasi unser kommender Gegner. Die Frage ist, ob das der Podcast dann online ist, bevor oder nach mir.
Der Podcast geht sehr schnell online, es kann aber sein, dass 3 Wochen vergehen.
Also eine Vorschau fürs Spiel brauchen wir sozusagen nicht machen. Interessant bei
Mach Wolfsburg, doch eine Nachbetrachtung. Wie könnte es ausgegangen sein?
Bei Wolfsburg ist es dahingehend spannend. Sie haben bisher nur gegen die sogenannten Kellerkinder gespielt. Fangen wir bei Hertha an. Das Hoffenheim, Mainz, Düsseldorf, Berlin, Union Berlin, Köln und Paderborn. Und jetzt sind sie in Leipzig zu Gast. Und das wird schon eine richtige Herausnummer sein. Für Wolfsburg und auch für uns natürlich, ne? Aber da bin ich echt gespannt, wie sich der Wolfsburg da oben macht. In der Euroleague sind sie eigentlich auch ganz gut dabei mit einem Sieg und einem Unentschieden. Und meiner Meinung nach fehlt Wolfsburg quasi der beste Spieler, ist ausgefallen mit Herrn Schlager.
Schlager?
Der von Salzburg gewechselt ist.
Wer ist denn mit Vornamen?
Alexander Schlager.
Xaver Schlager.
Alexander
war der Torwart.
Genau, der andere war der Torwart.
Der spielt auch nicht bei Salzburg.
Nein, und der Schlager ist eigentlich mit ein richtig, richtig guter Mann, den ich schon sehr hoch einschätze. Und jetzt fällt er aus und dort nimmt den Arnold den Part quasi ein und er macht das bisher hervorragend und gut. Jetzt sind sie da oben Zweiter mit 15 Punkten und ich weiß nur, dass Wolfsburg jetzt im Oktober kommt, dann nicht nur Leipzig, dann haben sie München vor der Brust und Leverkusen, das wird dann schon andere
Hausnummer sein. Die Wochen der Wahrheit. Genau. Übrigens gibt es ein schönes Lied, ich glaube, das wäre eins für dich. Ich finde Schlager toll, kennst du das?
Nein.
Ich finde Schlager toll. Lalalalalalalala. Aber bevor ich jetzt hier ganz abgleite, sollten wir vielleicht noch einen exklusiven Blick auf RB werfen, nämlich in dem Konglomerat dieser Liga. Wie findet ihr die bisherige Leistung? Denkt ihr, wir sind auf einem guten Weg? Was wird richtig gemacht, was wird falsch gemacht? Ich möchte jetzt von jedem eine fundierte Analyse der aktuellen Situation von RB Leipzig und ich beginne mit dir.
Dann fange ich gleich mal an. Ja. In der Summe,
ach so, das war's.
Ich fange schon an, ja. Ich musste mich nur kurz sammeln. In der Summe ist es schon so, wir sind aktuell verdient auf einem Champions-League-Platz und wir haben einen Punkteschnitt von 2 Punkten. Das ist das Merkmal eines Spitzenteams. Und wir haben in der Liga im Schnitt pro Spiel ein Gegentor auch. Das ist das Merkmal eines Spitzenteams. Wir sind auf dem richtigen Weg.
Das auch natürlich, das Merkmal eines Spitzenteams?
Ja. Es lief natürlich zu Saisonbeginn extrem gut. Wir hatten halt bis zum Schalke-Spiel hatten wir keine Niederlage und es gab nur ein Unentschieden und das war eben gegen Bayern. Und das hat natürlich ein bisschen dafür gesorgt, dass die Erwartungen hoch gestiegen waren und jetzt gab es einen kleinen Dämpfer mit Schalke und Lyon. Das Spiel gegen Leverkusen, das ist ein Unentschieden auswärts bei einem Spitzenteam, das geht in Ordnung. Und in der Summe, ich hatte es ja schon mal angesprochen, es ist so, wir hatten in einigen Spielen am Anfang ein bisschen Glück, Frankfurt, Gladbach, auch Benfica in der Champions League und jetzt gab es halt mal 2 Spiele, wo es blöd für uns lief und das Entscheidende wird sein, dass wir einfach den Weg, den wir jetzt beschritten haben, weitergehen und dann wird es mehr Siege als Niederlagen geben und ich bin zuversichtlich, dass wir Ende der Saison auf einem Champions-League-Platz stehen.
Ich mache weiter. Meine Meinung ist, wenn ich jetzt die Spiele sehe, wenn ich die Leistung sehe, finde ich, haben wir 1-2 Punkte zu wenig geholt. Wir haben gegen Gladbach gewonnen, verdient. Wir haben gegen Bayern unentschieden gespielt, passt. Das 1-3 gegen Schalke passiert in 10 Spielen nur 2-mal. Sonst holen wir mindestens einen Punkt oder gewinnen sogar. Und auch das Spiel gegen Bayer Leverkusen, wenn man die Chancen betrachtet, müssen wir das gewinnen. Und dann gibt es natürlich Spiele wie gegen Frankfurt. Wenn das blöd läuft, dann gewinnen wir das nicht, sondern es läuft halt unentschieden. Da geben wir da Punkte ab. Aber in Summe sind die 14 Punkte gut, das ist ein zweier Schnitt, das passt soweit, aber es hätten 1-2 Punkte mehr sein dürfen. Ja, wenn man jetzt aber sieht, gegen welche Mannschaften wir schon gespielt haben, dann zeugt das schon von einer hohen Qualität. Wir haben gegen Gladbach gespielt, gewonnen. Wir haben gegen Bayern gespielt. Wir haben gegen Schalke gespielt, gegen Leverkusen. Wenn man Eintracht Frankfurt als Europapokalteam noch mitbewerten will, haben wir also quasi schon gegen 5 Teams gespielt, die in der ersten Tabellenhälfte stehen. So, und dagegen stehen halt 2 Teams mit Bremen, die sich aber auch noch nach oben robben werden. Die haben ja eine große Verletztenmisere. Und Union aus der unteren Tabellenhälfte. Und wenn ich dagegen Wolfsburg sehe, die gegen noch gar niemanden aus der ersten Tabellenhälfte gespielt haben, oder Gladbach nur gegen Schalke und gegen RB und da haben sie gegen beide Punkte gelassen, dann stimmt mich das sehr, sehr optimistisch. Und ich bin ja weiterhin der Meinung, dass wir durchaus die Meisterschaft gewinnen können oder zumindest ein gewaltiges Wort mitreden können. Und da stimmt mich optimistisch, dass Bayern gleich viel Punkte geholt hat, 4 mehr Tore geschossen, aber die sind absolut in Schlagweite noch, haben auch schon halt Punkte gelassen, gerade durch Niederlage in Hoffenheim. Und Dortmund schwächelt ja noch mehr. Und das stimmt mich echt optimistisch. Es ist halt schade, dass man diesen Spitzenplatz abgegeben hat.
Das ist richtig, ne? Aber man muss generell sagen, ich meine, ich weiß nicht, was die DFL da sich dabei gedacht hat, diese Ansetzung so zu machen, ne? Also sprich, die nehmen wir an, die kleineren Vereine jetzt wie Köln und Paderborn, die spielen erstmal nur permanent gegen die höheren. Und da kann es auch mal schnell am Trainerstuhl nagen dann, ne? Wenn du keine Erfolge dann nachweist. Ne? Also Paderborn mit einem Punkt und wenn man sieht, gegen die wir die gespielt haben, also da fehlt eigentlich nur noch Leipzig und Gladbach. Ne? Ansonsten haben sie dann auch alle durch.
Ich habe im talentfreien Tippspiel auf Union als ersten Trainerwechsel gesetzt und bin da bisher zuversichtlich.
Halte ich jetzt mal dagegen. Ich glaube, das ist ein Verein, die würden...
Das ist mir wurscht, das hat nichts zu bedeuten.
Also ich halte einfach mal dagegen und sage Augsburg.
Oh, ich sage Köln.
Augsburg ist auch eine gute Option.
Ich sage ja. Köln.
Bayer Lotzer.
Bayer Lotzer wird es erwischen, glaube ich. Ist ein netter Kerl, ist ein sympathischer Trainer, aber da läuft es nicht und das wird auf Dauer bei Ansprüchen, die Köln hat, nicht reichen, um den Trainer zu behalten.
Mich würde mal noch interessieren, was haltet ihr denn vom Kader? Wir haben ja am Anfang im ersten Podcast gesagt, wir haben einen Wahnsinnskader zur Verfügung. Der ist breit, der ist tief, der ist gut,
der ist spitz.
Nationalspielern gespickt. Wenn wir mal die Aufstellung der letzten Wochen anschauen, dann liest man da immer wieder dieselben Namen. Also klar, Gulaschi im Tor gesetzt.
Aber Jan, du hast doch bestimmt das großartige Interview mit Julian Nagelsmann gelesen.
Dann erzähl mir mal was über das großartige Interview.
Wo war denn das zu lesen?
Bei RB-Fans. Der gute Rumpel, Sören und der Nico, die haben mit Julian Nagelsmann ein langes Gespräch gemacht.
Und das kann man da lesen auf www.rb-fans.de, da wo man auch unseren Podcast hören kann an dieser Stelle. Übrigens, falls ihr uns über Apple, Spotify oder sonst was hört, das ist so die Heimat dieses Podcastes. Da kann man alles auch nochmal nachlesen, was hier
aber
so
ist. Aber was hast du gelesen, Jan?
Ich weiß nicht, worauf du hinaus
willst. Das Interview.
Ich habe den ersten und den dritten Teil gelesen. Die taktischen Dinge habe ich mir erstmal gespart.
Das hättest du tun sollen.
Ja, dann
müsstest du auch zum Beispiel...
Mich
das
mal
Bayern-Segment
auf.
Ist leider vorbei, aber da hat es erklärt, warum er nicht gewechselt hat.
Gut, aber geh nicht drauf ein, sondern die Leute sollen ja den Artikel lesen.
Das ist richtig. Aber ich kann den Jan das ja trotzdem mal sagen.
Ja, aber mach das nach der Werbung. Wir machen nämlich jetzt eine kurze Pause. Der Robert hat schon den Finger auf dem Knopf. Ihr, liebe Zuhörer, werdet in der Zeit irgendwas hören. Wir werden jetzt mal irgendwas einspielen, was wir noch haben. Und danach sind wir wieder für euch da. In der Zeit sortieren wir uns hier neu, machen die Gläser sauber, spülen ab und waschen die Vorhänge. Bis gleich.
Oh, okay. Nagelsmann, oh Nagelsmann, ihr wuchert mit den Chancen. Ich sag, wenn das so weitergeht, bricht keiner für euch Lanzen.
So, für euch sind jetzt nur ein paar Sekunden vergangen, für uns hier 3 Tage. Wir haben ja uns nochmal neu sortiert, uns aufgefrischt, die Getränke nochmal aufgefüllt und jetzt kommen wir zum zweiten Teil, wo es dann um die Frauen auch geht, um den Nachwuchs, Baufortschritt im Stadion und zu Länderspielen haben wir auch noch was zu sagen. Aber erstmal wollen wir den Cliffhanger auflösen, den wir vor dieser kleinen Pause eingestreut hatten. Da hat nämlich der Lars das Interview, was bei rb-fans.de zu finden war, von Julian Nagelsmann. Da ist er eingegangen auf die taktischen Gründe seines Handelns. Lars, was genau war der Grund?
Also der Jan wollte ja eigentlich wissen, warum der Kader bzw. warum die Spieler, die man in der Spieleröffnung sieht, alles unsere bekannten Jungs aus der zweiten Liga sind. Das hat eigentlich Julian Nagelsmann damit begründet, dass er erstmal sein System an die fertigen Spieler beibringen will. Und dann, nach und nach, bekommen dann Lookman und Kungu mehr und mehr Einsatzzeiten. Das mal grob zusammenzufassen. Aha. Wenn dir das ausreicht, Jan.
Das heißt aber, dass du dich in den ersten Drittel der Saison ungefähr auf ein Drittel des Kaders verzichtest. Du verzichtest, musst verletzungsbedingt verzichten auf gewisse Spieler. Ein Kampel war jetzt nicht einsatzbereit. Hannes Wolf ist langzeitverletzt.
Adams.
Tyler Adams hat da immer noch Adduktoren. Ja. Lange Geschichte. Wer in den ersten Podcast reinhören will, da habe ich das schon gesagt. Adduktoren ist eine hässliche Sache.
Der erste Podcast war auch hässlich. Was die Qualität angeht, da haben wir uns ja wirklich gesteigert.
In Empedu hat noch gar keine Einsatzzeiten bekommen. In Saracchi, wie in der letzten Saison, bis auf das eine Tor, was er geschossen hat, auch noch kein Spiel gemacht. In Ilsanger spielt gar keine Rolle mehr. In Lookman durfte mal kurz reinschnuppern. Bei Nkunku würde ich sagen, er ist zumindest als regelmäßiger Wechsler dabei. Hat auch schon mal in der Anfangsformation gestanden. Aber da sind einfach, da ist fast eine Mannschaft beisammen, die momentan noch fehlt. Und das kann aus meiner Sicht noch eine große Stärke werden über die Länge der Saison.
Stärke meinst du?
Sollte
es. Ja, ja, es sollte auch eine Stärke sein.
Ja, ist er will, eine Schwäche, wenn man nicht eingespielt ist, dann und da kommen immer neue dazu.
Ne, er will erstmal Stabilität haben. Das ist A und O. Und dann kommt eben nach und nach, wenn das alles sozusagen die Mannschaft das verinnerlicht hat, was er hat, dann macht er punktuell, kommen die Jungs dann rein. Und dann werden die auch ihre Minuten bekommen. Und vor allem andersrum gesagt, die Stammspieler werden auch mal ihre benötigten Pause bekommen. Das ist ja wichtig. Stichwort Belastungssteuerung.
Ja, aber Forsberg hat ja gesagt, das wird er nie verstehen. Das stand in der Sportbild. Das wird er nie verstehen, wenn der Trainer zu ihm sagt, du bist zwar fit, aber du bleibst jetzt mal draußen, um dich zu schonen für das nächste Spiel oder wie auch immer. Er hat gesagt, wenn er sich gut fühlt, will er immer spielen. Das ist natürlich schwierig, dann auch zu kommunizieren, so jemanden.
Ja, das mag ja sein, aber Herr Forsberg sollte mal in seine Krankenakte gucken und so richtig gelöst oder die Ursache dessen, seine Langzeitverletzung letzte Saison, habe ich jetzt noch keine Informationen darüber. Ne? Und wenn das wieder aufbrechen sollte und er wieder dann 3 Monate verletzt ist, dann...
Ja, dann braucht der Trainer ihm das ja auch nicht erklären. Ne? Damit ist er das Thema dann...
Das soll er erstmal dann kürzer treten. Also das, und vor allem mit Kungu hat man dann einen sehr guten Ersatz bis jetzt. Bin ich voll zufrieden.
Und selbst wenn Forsberg fit bleibt, es geht nicht nach dem Gefühl der Spieler.
So, wieder was
zu schreien. Daniel, wir machen heute das Phrasenschreien voll, ja.
Nächstes Mal stellen wir eins hin.
Ja, aber was interessant war, was du meintest, Jan, der Kevin Campbell hat heute das erste Mal wieder trainiert. Laut Homepage von RB.
Richtiges, volles Training oder so Laufeinheit?
Ja, also wir warten heute dabei, also aus dem Kopf, Lookman war dabei, Mukiel war dabei, Nkunku war dabei, Kevin Campbell, Diego Demmer und dann noch 2 Nachwuchsspieler und ein paar habe ich das bestimmt vergessen.
Sind das die mit einem Profivertrag?
Da gibt es mehrere.
Mit ja, eben. Klaus und Wosch waren es, glaube ich. Ja. Also die Nicht-Nationalspieler, die haben heute Training gehabt und morgen kommen dann einige dazu, aber...
Bei den Ersatzspielern, also bei den Leuten, die bisher wenig Einsatzminuten haben, es gibt jetzt auch keine großen Überraschungen. Also Pedu, das ist schon so vergleichbar wie die Laie letzte Saison mit Emil Smith-Rowe. Er ist halt dazu da, um den Kader in der Breite zu verstärken. Aber dass er hier nicht zu Beginn an den Stammspielern der letzten Saison vorbeikommt, das war absehbar. Und auch bei Ilsanger war es absehbar, dass er nur Bankspieler ist. Und beim Vergleich mit Orban und Upamecano und Konaté den kürzeren zieht. Das ist normal. Und auch Saracchi als Linksverteidiger. Naja, wir haben halt mit Halstenberg den deutschen Linksverteidiger in der Nationalmannschaft. So gut ist Saracchi nicht, das muss man auch so sagen. Und dann ist es normal, dass meistens Halstenberg spielt.
Gut, dann würde ich sagen, wir haken dieses große Thema, diesen ganzen ersten Block jetzt ab und schau mal, was sich sonst noch tut rund um RB. In dem Fall würde ich anfangen mit dem Nachwuchs, die U19 und U17. Beginnen wir mal mit der U19, bevor wir dann einen kurzen Blick noch auf die Frauen werfen. Und dann haben wir noch das Thema Stadion, müssen wir auch noch ein paar Sätze zu sagen. Aber erstmal die U19, Lars.
Ich habe leider kein einziges Spiel gesehen live. Ich kenne nur die Statistiken und die Statistiken sagen... Sieht nicht gut aus.
Oha.
Nur Niederlagen am Stück, also 3 Niederlagen am Stück, das waren jetzt rückwärts gesehen im Pokal gegen den VfB Stuttgart. Okay, kann man verlieren, aber ich kenne jemanden, der vor Ort war und der meinte, man hätte eigentlich das Spiel gewinnen müssen. Also von den Chancen her. Also das 2-5, das klingt jetzt zwar sehr deutlich, aber so deutlich war es nicht. Und davor gab es eine Heimniederlage gegen Kiel und auswärts bei Union Berlin. Man ist jetzt quasi mit den Niederlagen nur Tabellensiebter und das ist eigentlich auch nicht das, was der Verein gerne sehen möchte.
Wie ist das überhaupt in dem Nachwuchsbereich? Wird da schon drauf geschaut, dass man tabellenmäßig gut dasteht, auf- und absteigt und hin und her? Oder ist da wirklich das Ziel, die Jungs bestmöglich auszubilden, wie es ja im Kinderbereich auch ist, wo es heißt, die Ergebnisse sind eigentlich egal, Hauptsache der Spieler wird besser?
Du hast das Interview mit Markus Krösche gelesen.
Ich habe das Interview mit Markus Krösche gelesen auf www.rb-fans.de.
Nein, das hat er anderweitig gegeben.
Hat er anderweitig gegeben? Aber ich habe es nicht gelesen. Ich wollte jetzt einfach nur so tun.
Nein, genau das hat er gesagt. Also man soll nicht so sehr auf die Ergebnisse schauen, sondern die Spieler besser machen.
Tada! Weil wenn du sie besser machst...
Das ist aber Leute, das ist für die U19. Das ist der letzte Schritt vorm Herrenbereich. Also das ist aus meiner Sicht No-Go, dass du gegen Union auswärts verlierst und gegen Kiel zu Hause verlierst. Also nochmal, es sind Union und Kiel, das sind Zweitligisten. Und RB ist ein Champions-League-Teilnehmer. Und so ist der Nachwuchs auch aufgestellt. Da werden ja schon in der U17 oder vielleicht schon in der U15 deutschlandweit die Talente zusammengezogen. Da musst du den Anspruch haben, da mit 3 Toren Unterschied zu gewinnen. Das ist so, ist der Nachwuchs aufgestellt.
Das stimmt, es kommt noch dazu. In der Youth League gegen Lyon haben sie auch zu Hause verloren.
Und bei Benfica auswärts auch.
Genau. Das führt mich zu der vielleicht auch etwas provokanten Frage, aber wer trainiert denn diese Mannschaft? Weiß das jemand?
Da hat Plessin die U17.
Oder anders gefragt, wie lange trainiert er diese Mannschaft noch, wenn das so weitergeht?
Keine Ahnung, Martin, das kann ich dir wirklich nicht sagen. Das ist jetzt,
wir werden das beobachten.
Also es ist schon richtig, dass man beim Nachwuchsbereich, auch bei der U19, nicht so stark das Hauptaugenmerk auf die Ergebnisse legen sollte. Und zynisch gesprochen könnte man sagen, wenn es denn mal einer geschafft hätte in die erste Mannschaft, dann wäre alles in Ordnung.
Ich habe hier gerade technische Probleme mit der Tür. Die hängt sich irgendwie aus. So, aber unabhängig von den Problemen, die jetzt der Hausherr selber löst, versucht sie zu lösen, jetzt ist sie zu, können wir weitermachen mit der U17. Wie sieht's denn da aus?
Da sieht es besser aus. Die U17 ist aktuell Tabellenzweiter und hat von den letzten 5 Spielen 4 gewonnen und 1 bei Hertha auswärts verloren.
Das ist für einen Verein wie RB, der auch so aufgestellt ist im Nachwuchsbereich, natürlich gut, denn da möchte man die Spiele natürlich auch gewinnen. Da zitiere ich jetzt mal dich einfach.
Ja und nein. Die U17 ist ja die Mannschaft, die vor der Saison 4 Neuzugänge bekommen hat aus dem europäischen Ausland. Ein Spanier von Deportivo La Coruña, ein Niederländer, glaube ich, von Man City. Aus Dänemark haben sie jemanden bekommen und der 4. Name ist mir entfallen. Und wenn ich dann hier in der Übersicht lese, dass man in Chemnitz auswärts 3-2 gewinnt, finde ich das dünn. Ohne das Spiel irgendwie gesehen zu haben, aber das sind einfach Welten. Chemnitz ist ein Spiel, noch spielen sie 3. Liga, bald spielen sie 4. Liga. Das sind einfach Welten da dazwischen. Dann muss da ein 5-2 oder ein 5-0 stehen.
Ja gut, wir reden jetzt ganz nüchtern über die Ergebnisse und Statistiken, die
uns vorliegen. Ja, wir haben das Spiel nicht gesehen, genau. Das ist immer schwierig, aber Halle zu Hause 2-0 gewonnen. Also so richtig überzeugt bin ich davon nicht.
Gibt es denn bei euch, die ihr uns hier zuhört, Leute, die sich in dem Nachwuchs auskennen, beziehungsweise die vielleicht auch Interesse für den Nachwuchsfußball von RB Leipzig haben? In dem Fall könnt ihr uns gerne schreiben oder einfach mal mitteilen, wie seht ihr dieses Nachwuchsergebnis, die Nachwuchsergebnisse bisher, und vielleicht habt ihr auch ein paar Spiele gesehen, wie schlagen die sich, ist das nur eine Momentaufnahme oder stimmt da vielleicht permanent was nicht so richtig mit dem Nachwuchs? Da können wir jetzt hier an dieser Stelle nicht drauf eingehen, das können wir dann, wenn wir das Feedback haben.
Wir können einen guten Hinweis geben.
Ja?
Es gibt eine neue Schreiberling, sage ich jetzt mal, auf RB-Fans, die Helene, die schreibt sehr ausführlich über die U19.
Sehr gut, die könnten wir vielleicht mal einladen das nächste Mal.
Die könnten mir einladen mit Jan, da gibt es bestimmt ganz viel Nachwuchs.
Was ist das jetzt für ein Satz? Jan ist doch vergeben.
Apropos, so was war natürlich nicht gemeint.
Apropos Frauen, wir sind jetzt gleich auch direkt bei den Frauen. Da läuft's im Grunde, ich meine, die sind jetzt aus dem DFB-Pokal rausgeflogen, aber sonst läuft's gut. Die haben jetzt wieder gewonnen gegen...
Gegen Erfurt. In Erfurt 5-1 war es.
Ja gut, aber das würden wir auch noch schaffen.
So haben wir eigentlich den Pokal aus, 1-0 thematisiert?
Wir haben das im letzten Podcast, dächte ich, gemacht. Ja. Also ich bin mir sicher, dass wir es gemacht haben. Deswegen gehen wir jetzt nicht nochmal drauf ein. Ihr könnt den letzten Podcast hier anhören. Der ist auf jeden Fall hörenswert. Die ersten zwei nicht so. Aber ab 3 kann man uns wunderbar zuhören. Danke nochmal an den Robert, der das technisch hier alles möglich macht. Der Zuschauerschnitt bei den Frauen ist auch sehr zurückgegangen. Das hat vielleicht was damit zu tun, dass jetzt plötzlich 5 € Eintritt verlangt werden. Ich glaube, das hat schon die normalen Zuschauer abgeschreckt. Die Hardcore-Fans gehen natürlich trotzdem hin. Aber von Zahlen um die 120, 150, wie gegen Ende letzter Saison oder noch mehr, sind es mittlerweile so 40, 30 und es sinkt eben auch weiter.
Nee, es sind schon noch über 100.
Nein.
Dort zuletzt gegen Union war es
auch. Ja, Union möchte ich jetzt mal außen vor lassen, aber die 50. Ariel, die Fotos macht bei jedem Spiel, die hat gesagt, also sie hat mal so mit der Hand mitgezählt, das ging schon um die 50 im Schnitt.
Nö, nee, also ich habe bisher alle Heimspiele gesehen, es waren schon mehr.
Ja, wer weiß, vielleicht standen die in verschiedenen Ecken.
Keine Ahnung.
Aber das ist ja schön, ich meine, das freut mich an dieser Stelle, dass die 5 € Eintritt, die da gezahlt werden, in dieser Summe, ich meine, RB kann das Geld gebrauchen, ne?
Du biegst ja auch, wie du es brauchst, oder?
Ja. Ist doch schön. Ja. Immer flexibel bleiben.
Um nochmal kurz auf die Frauen einzugehen, die haben jetzt alle Spiele gewonnen, also in der Liga, bis auf ein Spiel, das 0-0 gegen Union. Und in den letzten Spielen hat man auch gegen die schwächeren Teams, gegen Eintracht Leipzig Süd und gegen Erfurt Pflichtsiege eingefahren. Man hat außerdem noch ein Heimspiel gegen Jena mit 3-0 gewonnen, wo es eine Stunde lang, ja, vom Ergebnis her recht knapp aussah, weil es 0-0 stand. Am Ende war es ein verdienter Sieg. Und ganz wichtig, man hat beim Spitzenteam Viktoria auswärts einen, ich sag mal, dreckig erkämpften 2-1-Sieg geholt, was extrem wichtig ist, weil Viktoria einer der Mitkonkurrenten neben Union um die Meisterschaft ist. Und die Frauen sind aktuell Tabellenerster. Es ist ein Punkt Vorsprung, da ist noch gar nichts entschieden.
Auf Phoenix, aber sie sind Leipzig, ne? Der andere Verein hier aus Leipzig.
Da kommt übrigens dann demnächst, jetzt kommt noch ein Heimspiel gegen Hohen Neuendorf und danach, ich habe einen Termin nicht im Kopf, gibt es das Auswärtsspiel in Anführungszeichen bei Phoenix Leipzig an der Straße.
Vedukt, ja. Die Frage ist natürlich, wenn du jetzt tatsächlich sagst, du hast dieses Spiel gesehen, dann kannst du mir eine Frage beantworten, ich bin da nicht mehr so drin, aber würde oder muss RB eigentlich diese Saison aufsteigen? Bei der Leistung, bei den Gegnern, so wie es gerade läuft?
Ne, also man muss unterscheiden. Es gibt ja einmal die Meisterschaft und wenn du Meister wirst, dann nimmst du an der Aufstiegsrelegation teil. Und bei der Meisterschaft würde ich sagen, die Chancen stehen jetzt bei über 50%, weil es gibt eben viele Mannschaften in der Liga, die sind deutlich schwächer und da fährst du Pflichtsiege ein und da wird RB keine Punkte liegen lassen. Die Hauptkonkurrenten auch nicht, aber RB liegt nun mal jetzt ein paar Punkte vorne. Und da wird entscheidend sein, dass man sich, dass man zum einen wirklich die Spiele sauber gewinnt und dass man zum anderen in der Rückrunde gegen die beiden Spitzenteams aus Berlin sich nicht doof anstellt und zumindest nicht verliert. Dann ist man bei der Frage, ob man Meister wird, auf einem sehr, sehr guten Weg. Ob man dann aufsteigt, hängt natürlich davon ab, ob man die Aufstiegsrelegation für sich entscheidet. Und da wird man gegen einen Meister aus einer anderen Regionalliga antreten. Und da ist ein bisschen Losglück dabei. Die Regionalliga Nord ist nicht so stark besetzt. Wenn man auf der anderen Seite einen Gegner aus der Südwest oder aus Nordrhein-Westfalen, aus der Regionalliga West erwischt, das sind häufig Hammer-Teams. Das wird dann so eine 50-50-Sache.
Ist das mit hin ein Rückspiel dann, Aufstieg?
Das ist mit hin ein Rückspiel, ganz genau, ja.
Da wäre eine Erinnerung an Lotte wach.
Ja.
Genau deswegen frage ich ja.
Absolut. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Vielleicht klärst du die Zuhörer, die nicht wissen, wovon du sprichst, nochmal.
Nein, seit wann bist du bei RB dabei?
Also an Lotte kann ich mich überhaupt nicht erinnern.
An die Lotte?
Für welche? Ich kenne eine Lotte, aber die hat damit überhaupt nichts zu tun.
Ja, an der Stelle machen viele Leute den Podcast jetzt aus.
Ja, genau. Vielleicht ganz kurz nochmal, was war denn in Lotte?
Na, im Mai, Juni 2013 haben wir dort den Drittliga-Aufstieg geschafft.
Ach, du bist wieder bei den Männern. Solche Gedankensprünge kriege ich um die Uhrzeit nicht mehr hin. Wir gucken nochmal ganz kurz auf den Baufortschritt im Stadion. Lars, erzähl doch mal den lieben Zuhörern, wie es da aussieht. Ich meine, der letzte Stand hier im Podcast war, es wurde irgendwo was durchgebrochen.
Ja und nein, aber ich möchte noch was ganz anderes sagen, weil wir hatten beim letzten Podcast, glaube ich, hast du mir gesagt, Die Kabine ist ja rund.
Das habe ich auch gelesen. Ich habe mich verhört, als ich dann dir eingeredet habe. Das wurde schon umgebaut. Und dann habe ich selber gelesen, dass das erst noch passieren wird im Bauabschnitt 3 oder so.
Das hat Julian Nagelsmann auch in dem besagten Interview gesagt, dass es 2020 oder 2021 da wird umgebaut. Dann
wird richtig. Rund. Ich möchte hiermit also klarstellen, die Kabine ist noch eckig.
Die Kabine ist noch eckig, das ist richtig. Und naja, was gemacht wurde im Stadion, das ist quasi die Vorbereitung für den Durchbruch, den sie machen wollen. Und da ist natürlich jetzt, werden wir jetzt 2-3 Jahre lang immer Bagger dort am Stadion haben, das ist ganz klar. Okay. Und das wird quasi im laufenden Betrieb alles gemacht. Was natürlich die echte Krönung ist, da haben schon viele Fans auf Twitter den Verein schon geschrieben und sich lustig gemacht. Die Treppen zum Glockenturm, wenn ihr euch erinnert, wenn ihr dort hochlauft, wollt ihr euch einstellen. Das letzte Spiel jetzt, glaube ich, gegen Schalke war es, wo es schon wieder sehr regnerisch war, wo man die Pfützen ausweichen musste. Das ist jetzt glattgezogen.
Glattgezogen im Sinne von, das wurde Material draufgelegt?
Ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, ob das jetzt entweder mit Kies aufgehoben wurde oder mit Schotter oder ob es gepflastert ist. Das weiß ich nicht, aber beim jetzigen Heimspiel gegen Wolfsburg werden die Fans, wenn es regnen sollte, in keine Pfützen mehr treten.
Oh, das ist natürlich wunderschön. Und selbst wenn, sage ich mal, es gibt auch schöne Gummistiefel.
Naja, ich weiß, also ich bin ja in C auf der Gegengeraden und da gibt es vor C1 auf der rechten Seite des Einlasses davor eine sehr schöne Kuhle. Und wenn es da regnet, dann kann man da quasi durchschwimmen. Also und das macht den Einlass tatsächlich deutlich problematischer, weil es begrenzt die Menge an Menschen massiv, die da vorstellen können, ohne nasse Füße zu bekommen.
Also vielleicht jetzt, nachdem im Süden alles geklettet wurde, mal im Norden was machen, da gibt es auch Probleme. Oder eben einfach was an der Kleidung ändern. Ja, dann lasst uns noch zum Abschluss dieser schönen Runde hier auf die Länderspiele schauen. Da hat nämlich der Lars einen wunderschönen Zettel mitgebracht. Da stehen 1000 Sachen drauf. Ich glaube, das sind die zukünftigen Termine, ne? Nee.
Ergebnisse. Das, was war, das, was ist und das, was kommt.
So, dann fang noch mal an mit das, was war.
Nehmen wir einfach unsere deutschen Nationalspieler, die gegen Argentinien und gegen Estland gespielt haben. Ich habe die Spiele nicht gesehen. Da müsste einer von euch beiden.
Willkommen im Club. Also Freundschaftsspiele der Nationalmannschaft gucke ich mir seit vielen Jahren aus Prinzip nicht ein.
Ja, ich boykottiere das auch.
Aber das Spiel gegen Estland war doch ein Pflichtspiel.
Estland läuft vom Namen her als Freundschaftsspiel, ganz ehrlich.
Aber wir haben nur mit 10 Mann gespielt seit der 15. Minute.
Und wir haben gespielt. Wie ging es aus? Wie ging es aus?
Ja, weil
wie
Timo Werner genetzt hat.
Es hat 3-0. Mit 3-0 ging es aus. Bitte, Thema beendet.
Ja, aber was man aus der Statistik hernehmen kann, dass Klostermann und Halstenberg, glaube ich, beide Spiele über je 90 Minuten gemacht haben. Das ist für uns als Verein eher suboptimal. Da hätte, aber wen soll Löw da bringen?
Bisschen Patriotismus, das ist doch super, dass da das halt 2 bzw. 3 AB-Spieler spielen.
Lars meinte wegen der Belastungssteuerung, es ist natürlich anstrengend, wenn du im laufenden Betrieb, während andere sich ausruhen
können. Also ich gehe davon aus, dass am Samstag Mukiele für Klostermann spielt. So. Davon kann man ausgehen. Ob Saracchi für Halstenberg ist unwahrscheinlich.
Wir haben doch wieder 6 Tage Pause.
Ja, du weißt nicht. Ich brauche zum Beispiel 3 Wochen, wenn ich irgendwas mache.
Also ich finde das super, dass RB Leipzig mit 3 Nationalspielern vertreten ist, die fast alle Stammspielen. Gut, Werner wurde jetzt nur eingewechselt. Da ist man auf einer Stufe mit Bayern. Da haben Neuer, Kimmich und Süle gespielt. Ja. Man ist vor Dortmund, Brandt und Reus, Schulz ja noch verletzt. Das ist doch für den Fußballstandort Leipzig eine super Sache. Und das ja, wo wir nicht mehr so viele deutsche Spiele überhaupt im Kader haben.
Da wird dir keiner widersprechen, ne?
Ja, Nationalspieler haben ja viele und ein paar Highlights gibt es aber. Und zwar gab es das Spiel zur EM-Qualifikation zwischen Dänemark und der Schweiz.
Das hat Schweiz
eigentlich sehr dominiert und sie sind gescheitert an den Torwart von Dänemark, den Schmeichel, der da sehr viele 100%.
Das ist der Sohn?
Der Sohn, ja.
Ich dachte, der Alte spielt noch.
Nein, sehr viele 100%ige gehalten hat und dann macht Dänemark einen Angriff, der wirklich wie aus dem RB-DNA-Lehrbuch ist. Also sprich, wenn ihr euch das vor Augen habt, wie in Gladbach das 2-0 fällt durch Timo Werner, mal kurz zurückblende, dann sprintet quasi der Paulsen in Gladbach auf die Außenbahn und zieht den Innenverteidiger mit. Dadurch läuft Werner in eine Lücke rein, den Pass kommt vom Forsberg. Und genau so ein Tor hat dann eben das Dänemark geschossen, Vorlage kam von Eriksen. Und Paulsen läuft quasi alleine dann auf den Torwart zu und vollendet eiskalt zum 1-0. Und damit ist Dänemark noch nicht ganz qualifiziert, aber es liegt in ihren eigenen Händen, wie man so schön sagt.
Dann lasst uns noch mal kurz sagen, dass Forsberg gespielt hat bei Schweden 90 Minuten lang. Haidara hat gespielt bei, ja, bei wem eigentlich? Südafrika wahrscheinlich, ne?
Bei Mali.
Bei Mali.
Ob das okay. Pflichtspiel war, das weiß ich jetzt gar nicht.
Ist egal, er hat auch 90 Minuten gespielt und der Aserbaidschaner Gulashi hat auch gegen Ungarn 90 Minuten durchgezogen.
Du legst es drauf an, oder?
Lasst uns kurz noch einen Ausblick wagen. Ab morgen, also wenn ihr das hier hört, wahrscheinlich gestern, vorgestern oder letzte Woche, liegt das Spiel Dänemark gegen Luxemburg an. Wer wird da dabei sein?
Da wird Paulsen nicht spielen, das ist ein Testspiel. Da wird Nagelsmann telefoniert haben, Paulsen bitte maximal eine Halbzeit.
Danach ist noch, oder zur gleichen Zeit ist noch Schottland, die U19 gegen Deutschland, U19. Wer ist da dabei?
Das kann ich dir jetzt aus dem Kopf nicht sagen.
Gut, schön, dass wir drüber
reden. Aber Jan kann es doch beantworten.
Jan.
Tom Kraus, Malik Talabidi, Frederik Jeckel, das sind die drei.
Stark. Hat sich doch noch gelohnt, dass du heute hier warst.
Ja.
Dann haben wir noch Spanien gegen Schweden und Schweiz, Irland und Slowakei U21 gegen Frankreich U21.
Für Schweden in Spanien, das wird morgen, also morgen.
Ja, heute. Von heute aus gesehen. Heute morgen,
je nachdem, wann man das hört. Es wird natürlich eine heiße Kiste werden für Forsberg. Wenn man da Punkte mitnimmt, dann haben die auch sehr gute Chancen.
Ist Spanien, ich habe keine Ahnung, ist Spanien noch so gut, wie sie immer waren?
Ja und nein.
Gut, vielen Dank. Dann lasst uns dieses Thema jetzt beenden.
Nein, machen wir noch nicht. Und zwar Österreich haben wir vergessen.
Ah, oh Gott.
Österreich. Österreich hat zu Hause gegen Israel 3:1 gewonnen. Unsere drei österreichischen Spieler bei Leipzig, Ilzanger, Leimer und Sabitzer haben durchgespielt. Sabitzer hat ein Tor geschossen, abgefälscht zwar, aber war trotzdem gut gemacht. Der Sportskamerad Ilsanger hat das gemacht, was, wie man ihn so in Erinnerung hat, Foulspiele und Fehlpässe.
Oh.
Und Leimer macht das, was man auch in Erinnerung hat, laufen und hat gegen Israel ein sehr gutes Spiel gemacht und bereitet in dem Moment das 2:0 oder das 3:0, weiß ich jetzt gar nicht, vor und das Tor fällt und eine, zwei Minuten später gibt er das Zeichen für die Auswechslung. Da ist der geneigte AB-Fan schon bei der Schnappatmung und denkt, das sind dann doch die Adduktoren, die da kommen und er könnte eventuell verletzt sein.
Aber ist er nicht.
Ist er nicht. Er hat nämlich gegen Slowenien gestern 90 Minuten durchgespielt.
Sehr gut.
Genau wie Ilsanger auch und Sabitzer hätte auch durchgespielt. Aber wenn es nicht diesen Ellenbogenschlag vom Slowen gegeben hätte, das war nur zwar auch eine taktische Auswechslung, aber man wollte eigentlich den Sabitzer eher dann schützen. Der hatte die gelbe Karte und war schon sehr griffig und giftig und eher da noch gelb-rot kriegt und das nächste Spiel gesperrt ist, das wäre dann nicht so schön. Und Österreich ist quasi jetzt durch. Man hat jetzt nur zwei Spiele gegen Georgien, wobei das weiß ich jetzt nicht, aber man hat sehr leichte Gegner noch vor der Brust und braucht einen Punkt.
Sollte machbar sein, ne?
Das ist eigentlich.
Aber man muss immer bedenken, es ist Österreich.
Es ist Österreich.
Ja. Da muss ich bei der EM-Quali schon sehr schlau anstellen, um da sich nicht für die EM mit 24 Mannschaften zu qualifizieren. Grüße nach Holland.
Zum Beispiel, völlig richtig. Zum Abschluss dieses Podcasts hast ja immer du so schöne Sachen für uns vorbereitet, lieber Jan, lieber Gastgeber. Letztes Mal an der ersten Podcast hast du uns erklärt, was hier der Monarchenhügel ist, warum er Monarchenhügel heißt. Dann hast du die zur Wahl aufgerufen und hast eine enorme Wahlbeteiligung für eine normale Wahlbeteiligung gesucht. Und jetzt bitte ich dich über, was sprichst du jetzt?
Ich gebe an Daniel ab, der hat heute einen Brasilien-Bonus vorbereitet, denn die Tage werden kälter, die Nächte werden länger. Und dann schauen wir mal ins schöne, warme Brasilien.
Was ist denn da los?
Also zum einen, kleiner Funfact, die brasilianische erste Liga hat 20 Teams. Das ist nicht das Witzige. Das Witzige ist, dass es bis dato bei diesen 20 Teams im Laufe der Liga 24 Trainerentlassungen gegeben hat. Das muss man auch erstmal schaffen. Also da gab es tatsächlich einige Teams, da wurde im Laufe der Saison schon zweimal der Trainer entlassen. Ich glaube sogar, ich glaube sogar Scolari, ehemaliger Nationaltrainer von Brasilien, wurde auch entlassen.
Ja.
Und das ist aber noch nicht alles. Wie vielleicht einige wissen, gibt es ja seit dieser Saison in der zweiten brasilianischen Liga ein Red Bull-Team, nämlich Bragantino.
Das ist davor, das, wo Nagelsmann jetzt, wo Rangnick für verantwortlich ist.
Ganz genau, davor gab es schon seit einigen Jahren Red Bull Brasil. die aber in der dritten Liga festhängen. Das ist ein recht kompliziertes Ligensystem mit vielen Regionalligen und einer komischen Stadtmeisterschaft, wo man aufsteigen kann, wo ich noch nie durchgeblickt habe. Und sie haben es seit vielen Jahren nicht geschafft, in die zweite Liga aufzusteigen. Und jetzt hat RB sozusagen die Abkürzung genommen und hat einen Zweitligisten aufgekauft.
Clever.
Für den, die waren erst davor in die zweite Liga aufgestiegen. Für die ist jetzt auch mehr oder weniger von oben herab Rangnick mitverantwortlich, zumindest für die strategische Planung. Und die sind als Aufsteiger extrem gut in die Liga gestartet. Die Liga in Brasilien geht ein bisschen länger. Also die nicht länger, sondern die fängt eher an.
Weil die auch keine Winterpause haben, ne?
Ja, richtig. Also die Winterpause ist da tatsächlich diese Zwischenpause. Und die stehen aktuell sehr gut da. Die sind Tabellenführer und haben, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ich glaube 16 Punkte Vorsprung bei noch 10 verbliebenen Spielen.
Ich mach's sicher, 16 sind's.
Es sind 16, danke dir. Und ja, es gibt 3 feste Aufsteiger, was bedeutet, dass der Aufstieg sehr wahrscheinlich ist und damit es ein Red Bull-Team nächste Saison in der ersten brasilianischen Liga geben.
Da ist natürlich die Frage, wird es den Trainer dann nächste Saison auch erwischen in dieser ersten Liga?
Das wird davon abhängen.
Das Risiko steigt für ihn natürlich.
Ja, selbstverständlich.
Und vor allem für einige Spieler wird das auch steigen, weil die sind, was haben die für einen Durchschnitt? Über 30 sind ganz viele Spieler. Ne?
Ich habe mal bei Transfermarkt kurz drauf geschaut, da waren viele ältere Spieler dabei. Da waren aber auch schon von dieser Saison gab es sehr viele Transfers von Red Bull Brasil, die jetzt vermutlich quasi als Farmteam in der dritten Liga agieren, zu Bragantino. Und das, wenn Rangnick jetzt dafür verantwortlich ist, wird man das vermutlich konsequent weitergehen.
Heute auf morgen gehen, aber
ja, aber da wird man schon den Altersschnitt radikal verjüngen, davon ist auszugehen.
Glaubt ihr denn, er hat wirklich Spaß an seiner Aufgabe? Die Gerüchte, dass er in England irgendein Team übernimmt, die reißen ja nicht ab.
Gerüchte gibt's immer. Also erstens, ich bin mir sehr sicher, dass er Spaß an seiner Aufgabe hat, weil das macht er jetzt schon sein Leben lang. Und gerade dieses Aufbauen von etwas, das ist ja sein Ding. Das hat er ja in Ulm gehabt und das hat er auch in
als Kind mit Lego?
Nee. Und in Hoffenheim hat er es gehabt, auch mit Hannover ist er aufgestiegen, RB selbstredend. Und das wird sicherlich sein Ding sein. Und mit den Gerüchten in England, das gibt's seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, quasi seit er bei uns erfolgreich ist. Und das hat er noch nie gemacht. Und da ist auch die Frage, welcher Club soll das denn sein? Also sicherlich wird er bei der Hälfte der Clubs in England mit Handkuss unterkommen. Die Frage ist, will er das selber? Weil er ist natürlich extrem ehrgeizig und da wird er schon wählerisch sein.
Das schönste Gerücht, was ich jetzt gelesen habe, war, dass wenn Favre die Kurve nicht kriegt bei Dortmund, dass der erste Kandidat Rangnick sein soll.
Du legst halt wirklich
das dabei. Es hätte einen extrem großen Unterhaltungswert. Ich glaube aber nicht dran.
Ja, wir werden sehen, was passiert, was die Zukunft bringt und dann werden wir hier wieder drüber reden. Der Lars hat noch ein Schlusswort für uns.
Ja, weil du das gerade gesagt hast mit Rangnick und was aufbauen. Dürfen wir Werbung machen für anderen Podcasts?
Aber natürlich, gerne. Die werben ja auch für uns. Die Sendung Sportpunkt zum Beispiel unter www.hfm-tv.de, die hat uns in der Sendung zu Gast gehabt, nämlich mich in dem Fall. Das kann man auch nochmal angucken, wie ich hier euch alle lobe.
Nein, das ist in dem Moment jetzt kein Podcast, sondern eher ein Hörfunk vom Mitteldeutschen Rundfunk. Die haben seit gestern einen Beitrag gebracht, 23 Minuten geht er, über die erste die erste Saison von RB Leipzig, wie alles begonnen hat. Und da kommt der Herr Reichenbach zu Wort, der sächsische Fußballchef damals, und dann der Herr Kömmel, der Herr Rangnick und Josef Paulsen. Kann ich nur empfehlen, ist echt gut.
Kann man wahrscheinlich dort in der Mediathek vom MDR nochmal angucken.
Anhören,
nochmal bei Google suchen, ne? Oder?
Es kommt auch ein paar Fans zu Wort, die das erste Spiel in Markranstädt gemacht hatten. Da warst du doch dabei, Jan, ne?
Du kommst zu Wort?
Nicht in Markranstädt.
Ich war im Gotthardweg. Das war das erste.
Nein, das ist das erste Pflichtspiel. Das erste Pflichtspiel.
Ne, aber ich war beim ersten
Spiel. Warst du nur zu Wort oder nicht?
Ich kam nicht zu Wort.
Aha, wie immer.
Aus Gründen. Ich habe auch kein Fernsehgesicht. Ach, es kam ja im Hörfunk. Ah,
ist trotzdem kein.
Und da hat nämlich auch der Rangnick dann gesagt, in dem kurzen Redebeitrag, was der Herr Mateschitz hat ihn gefragt, ob er da quasi jetzt hier einsteigen wollen würde und was er gerne ändern würde wollen. Und da war von Herrn Rangnick die Aussage, alles. Und das musst du erstmal in der Premier League jemandem beibringen.
Das musst du erstmal schaffen, aber wenn es jemand machen würde, dann wahrscheinlich Rangnick, ne?
Richtig, ja.
Aber da muss es genau. Dann den Geldgeber geben, der dann so Vertrauen hat, sagt, okay, gut,
Ja, ich glaube, wenn man sich Rangnick holt, das ist ja auch wie mit Klinsmann zum VfB Stuttgart und so, wenn man sich so jemanden holt, weiß man, was man kriegt oder was man zu erwarten hat.
Das ist korrekt und auch in der Premier League, das Problem wird nicht der Geldgeber sein, das Problem wird das Vertrauen sein.
Ja, das ist auch schön gesagt.
Ja, ich habe so schnell sind wir von Brasilien über Großbritannien wieder in Deutschland gelandet.
Nochmal eine schöne Weltreise. Es gibt hier übrigens einen am Tisch, der demnächst nach Korea fliegt für 16 Tage. Ich sage nicht, wer es ist, aber Lars ist es nicht und Jan ist es nicht und ich bin es auch nicht, Robert auch nicht. Denkt euch jetzt, wer es war. Auf jeden Fall nochmal schönen Dank, dass ihr da wart. Auch an euch zu Hause, an den Geräten, im Auto oder wo auch immer ihr uns hört, dass ihr uns zugehört habt. Wie gesagt, Input bitte an die genannten Adressen. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich recht herzlich.
Bei Jan. Tschüss.
Und bei dem Daniel. Macht's gut.
Und bei dem Lars.
Und ich nochmal, kein Mikro hat noch für den Robert. Und mein Name ist Martin und wir hören uns dann in ungefähr einem Monat wieder, je nachdem, wann die Kollegen hier es gebacken kriegen, sich an einen Tisch zu setzen. Und dann reden wir wieder über RB Leipzig und alles, was dazugehört. Danke fürs Dabeisein. Ciao.